Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus in der Interview Edition. Spannende Gäste, spannende Stories mit Jens Hautrath, SEO at its best. SEO-Haus.
Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus, heute in der Interview-Edition und da habe ich natürlich einen absolut tollen Gast und zwar den Fabian Auler. Hallo Fabian, wie geht's dir?
Hallo Jens, ich grüße dich. Ja, danke, dass ich Gast sein darf hier. große Ehre. Ja.
Quatsch, immer gerne. Du bist ja auch Podcaster, dementsprechend passt das ja, also so von Profi zu Profi macht an der Stelle einfach Sinn. Wir haben uns ja irgendwie vor knapp anderthalb Wochen getroffen beim Markus Höfner auf dem tollen Podcaster-Treffen.
Ja, also klasse Runde, klein, aber fein, sage ich mal. Und da haben sich schon interessante Leute zusammengefunden, sage ich mal. Also wurden schon ein paar nette Ideen ausgetauscht, definitiv. Ja.
Genau, und da kann man auch zusammen, dass wir vielleicht machen, so einen Überkreuz-Podcast, also du jetzt bei mir bist und hast auch ein schönes Thema mitgebracht. Welches Thema denn?
Blogs und SEO. Also was ich halt immer wieder sehe bei vielen Kunden, die dann, sag ich mal, so ein B2B-Unternehmen, kann natürlich auch B2C sein, das ist eigentlich jetzt mal egal, aber irgendjemand hat den gesteckt vor Jahren, hey, wahrscheinlich die Webdesign-Agentur, hey, ihr müsst so einen Blog pflegen und am besten postet ihr regelmäßig hier wegen irgendeiner Fresh-Content-Kacke regelmäßig neue Blogartikel. Und dann kommen da ganz, ganz schlimme, dubiose Artikel, die dann die komplette Webseite zumüllen. Und das ist für SEO, würde ich schon behaupten, nicht ganz so produktiv.
Absolut. Nee, bin ich voll bei dir. Also das Thema so... Wer Blogs aus SEO-Gründen betreibt, hat halt weder Blogging noch SEO verstanden, sage ich da auch mal ganz gerne. Das ist halt irgendwie voll sinnbefreit. Aber vielleicht für jetzt meine Hörer hier, wir waren so ein paar Worte zu dir. Wie bist du zu dem ganzen Thema SEO, Online-Marketing überhaupt gekommen? Was war so dein Einstieg?
Ich glaube, das ist so fast dieser klassische Weg, den man ganz, ganz oft hört. Das ist einfach so circa 2010 angefangen, erste kleinere Websites aufzubauen, für Freunde, Bekannte, natürlich auch eigene Projekte, war natürlich alles Trash, alles Schrott. Bin ich auch nicht stolz drauf. Und irgendwer wollte dann, dass seine Webseite bei diesem Google ganz, ganz vorne steht. Und dann habe ich mich damit mal auseinandergesetzt und gemerkt, hey, da geht ja was. Also kostenloser Traffic etc. ist ja vielleicht ganz nett. Okay, damals, dass man dann sich in eine komplette Abhängigkeit begibt, war mir noch nicht so bewusst. Das hat sich dann halt alles so rausentwickelt. Also ich habe mich dann 2013 selbstständig gemacht, meinen alten Job an den Nagel gehängt. Ich komme auch gar nicht so aus diesem IT-Bereich. Also ich habe Standard BWL studiert, sage ich mal. Ich habe beim großen Pharmakonzern im Einkauf gearbeitet. Also ganz was anderes, hat eigentlich gar nichts mit SEO zu tun. Und dieses Webdesign und SEO, das habe ich so nebenberuflich dann erstmal gestartet. Und 2013 dann richtig voll selbstständig. Und ich habe 2014 den Blog Farmtour gegründet und ich habe angefangen, kleinere Blogartikel zu schreiben und ich glaube, auf so ein paar Sachen ist man irgendwie nie so ganz stolz, wenn man so in die Vergangenheit zurückblickt. weiß nicht, wie es dir so geht. Ich habe so ein Link-Building-Guide geschrieben damals, ich glaube, das war 2014 direkt und das war damals scheinbar, habe ich da irgendwie einen Nerv getroffen. Also ich glaube, nach den ganzen Updates, die da Google rausgehauen hat, hat sich irgendwie die ganze Fokusthemen sich nicht so auf Link-Building fokussiert gehabt. Und ich war dann, glaube ich, so eine kleine Insel, die dann sich mit dem Thema Backlinks auseinandergesetzt hat. Und dieser Link-Building-Guide hatte halt super viel Text gehabt. Den habe ich halt über ein halbes Jahr geschrieben gehabt. Ich habe über 10.000 Wörter da gehabt. Und der kam irgendwie ziemlich gut an. Ich habe den,
Also bei 10.000 Wörtern wird ja Olaf Kopp sagen, das ist jetzt die Einleitung.
Genau. Ja, bei ihm wären es dann 30.000 Wörter. Ja, genau. Und halt über diesen Blogartikel habe ich gemerkt, dass halt SEO als Dienstleistung, dass das gefragt wird, weil ich habe über diesen Blogartikel einige Anfragen bekommen, war natürlich jetzt keine große Unternehmen oder so, aber ich habe überhaupt Anfragen bekommen über einen Blog, also ich habe gar keine Dienstleistung an sich angeboten gehabt auf dieser Webseite und trotzdem habe ich Anfragen bekommen und habe ich gemerkt, okay, da geht was, ja, also das könnte man ein bisschen ausbauen. Und da sind wir halt einfach gewachsen. Also wir sind jetzt eine kleine Agentur hier in Mettmann, kurz vor Düsseldorf, sind drei Leute und fangen immer weiter an zu wachsen, sage ich mal. Und
Das, ist ja auch absolut schön. Aber jetzt mal da an der Geschichte ist ja so, Leute kennen mich ja, ich bin ja immer mit diesem ganzen Building-Thema immer etwas kritisch unterwegs, was jetzt allerdings auch der Sache geschuldet ist, dass mein Werdegang halt komplett anderer ist. Mhm. Ich komme halt aus dem Konzernumfeld und da ist es halt sozusagen Thema C, weil du per se Domains hast, die sehr stark verlinkt sind.
Ja.
Und selbst wenn du, unsere Kunden gehen halt so bis zu gehobener Mittelstand und da sage ich halt, da ist es einfach nicht die zentrale Aufgabe. Die haben halt ganz andere Sachen,
ja,
die wesentlich wichtiger sind. Ist was anderes, wenn man bei so einem Hardcore-KMU-Umfeld, also wenn ich halt unterwegs bin, also wenn der Domain halt wirklich nur Domain-Pop von 3,2 hat, ja, dann habe ich halt da auch ein Issue und dann muss ich mich damit schon auseinandersetzen. Ja. Ich reg mich halt nur deswegen oft so auf, weil man gerade diese Link-Verkaufsmenschen, die schreiben ja einen auch massiv mit E-Mails immer voll und ganz die schreiben halt Firmen an und die kommen halt mit dem Thema, wo ich sage, also ihr braucht es jetzt halt mal nicht.
Ja.
Aber es gibt Leute, im KMU-Bereich, wo du dich damit auseinandersetzen musst. Also das möchte ich an der Stelle auch mal gesagt werden, weil ich sonst oft immer das andere so vehement vertrete. Das mache ich, weil die andere Seite auch so laut ist und ich denke, da braucht man auch eine laute andere Stimme.
Das Interessante ist ja, dass wir eigentlich schon ziemlich stark gewechselt sind. Also wir, klar, wir haben immer noch so einen Link-Building-Service, sag ich schon, wir nerven aber jetzt keine Publisher mehr, wir haben da schon unsere Kooperation. Aber du kannst halt so viel mehr erreichen, sage ich mal, wenn du halt deine Hausaufgaben auf der Webseite selbst machst. Also dann brauchst du oftmals jetzt nicht mehr diese ganzen Links. Und was ich halt am Anfang gemeint habe, dass ich ja nicht so ganz stolz drauf auf diesen Link-Building-Guide, da waren natürlich viele Taktiken, sage ich mal, drin, die heutzutage vielleicht nicht mehr so geil sind. Der Artikel ist zwar noch online, aber ich habe so die härtesten Sachen, sage ich mal, entfernt. Also deswegen das ganze Link-Building-Thema. Also wir haben früher so viele Anfragen bekommen zu dem Thema und dann gehe ich auf die Webseite drauf. Ja, wäre vielleicht mal gut, wenn du vielleicht mal eine Keyword-Recherche vorher machst, bevor du versuchst, irgendwie Links halt aufzubauen für deine Webseite.
Absolut. Und, aber ich meine, du kannst ja wenigstens deinen Text verändern. Ich finde es immer so lustig, wenn die Leute sagen, oh, Scholl, ich bin auf deinen Podcast gestoßen, finde ich voll spannend. Ich fange jetzt mal an, von vorne das Ding anzuhören. Und dann ist halt die erste Show von irgendwie 2010 und ich denke mir so, oh Gott, der arme Mensch.
Ja.
Da haben wir ja aber auch einen Käse von uns gegeben. Das ist halt so. Also...
Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich habe auch ältere Folgen von dir gehört gehabt, damals so 2011 schon, da hast du, glaube ich, da waren die Sistrix-Jungs zu Gast und da haben die irgend so einen Wasserbetten-Typen, also einen Online-Shop auseinandergenommen. Auch 3 oder 4 Jahre später kann man da immer noch was lernen, also das fand ich richtig klasse.
Ja, die gibt's auch. Aber wie immer natürlich, man hat auch einfach Shows, also gerade beim News-Bereich, wenn du da Sachen kommentierst, ist natürlich dann relativ outdated und
was
ganz anderes.
Ja.
Aber auch sonst, manche Sachen ändern sich einfach. Aber es ist lustig. Ich bin ja sehr, sehr schade, dass die alten Folgen vom SEO FM nicht mehr online sind. Markus, wenn du die noch irgendwo findest, stell sie mal wieder online, weil die waren auch, also irgendwann wird halt aus dem guten Content gute Comedy. Es bleibt aber gut.
Ja, den habe ich irgendwie verpasst. Da habe ich irgendwie nie wirklich eine Folge gehört. Ich glaube, das war einfach vor meiner Zeit. Leider, schade.
Ja, die waren echt irgendwie legendär, wenn sie sich da irgendwie mal bei der Hitze auf dem Dach da irgendwie mit ihren Schaumstoffdingern gejagt. Ach, egal. Also es war mit Harry, dem Spammer oder so. Es waren sehr, sehr lustige Sachen dabei. Die waren schon damals lustig und gut und die sind heute eigentlich immer noch. So ein paar Best-of-Folgen, glaube ich, sollte man mal wieder online nehmen. Einfach, weil die echt oft sehr, sehr lustig waren.
Cool.
Genau. Nur bitte meine, als wo ich Gast war, nicht. Das war echt, da war ich noch ganz grün. Das war nicht so gut.
Ja, hey, jeder hat noch was.
So, genau. Ansonsten, ihr seid aber spezialisiert auf SEO?
Ja. Also das Content-Marketing-Thema, das haben wir uns auch auf die Fahnen geschrieben. Wir haben ja so ein kleines Buch zu diesem Thema veröffentlicht und das ist halt einfach mit dabei. Ja. Hört sich irgendwie komisch an, ja. Aber SEO ist schon unser Kerngebiet. Ja. Und es gibt immer wieder Kunden, wo wir dann sagen, hey, also ganz oft, wo einfach das eigentliche Keyword, die eigentliche Leistung, die wird nicht so oft gesucht, sage ich mal. Also jetzt, oh Gott, was für ein Thema nehme ich denn jetzt? Moderator buchen, sage ich das einfach mal. Also Keynote-Speaker buchen. Das wird dann irgendwie gefühlt 100 Mal gesucht im Monat. Und da tummelt sich die Konkurrenz wie blöde. Und du willst den Kunden ja eigentlich dazu helfen, dass er halt eine rentable Webseite macht, dass er sein Business nach vorne bringt, etc. Und dann lohnt sich halt auch einfach mal diese Content-Marketing-Schiene durchzugehen und zu schauen, hey, was interessiert deine Zielgruppe, was für Content kannst du produzieren und nicht nur halt auch diese Abhängigkeit von Google. Da kannst halt schnell alles verlieren. Also ich glaube, da sage ich niemandem was Neues zu diesem Thema. Also diese Abhängigkeit ist, die kann schnell nach hinten losgehen. Ja.
Absolut, absolut. Ja. Aber da kann man halt auch nur ansagen, ansonsten ist es halt unser Job,
ja,
dort möglichst groß zu werden.
Ja.
Und das Job von irgendeinem anderen ist, dass die Balance halt gehalten wird, die anderen Kanäle auch so erfolgreich wachsen wie der SEO.
Ja, das wäre natürlich, das ist natürlich das Ideale. Ja.
Weil dann halt zu sagen, oh, das ist ja sehr riskant und zu sagen, dann wachse ich mit dem Kanal nicht, weil die anderen Kanäle auch nicht wachsen, ist jetzt, würde ich jetzt sagen, so rein wirtschaftlich betrachtet auch nicht ganz
ja,
die richtige Entscheidung.
Ja, schwierig, ja.
Genau. So, und du hast ja schön geschrieben, es gibt eine schöne kleine Story, die du erzählen kannst, Richtung so Success-mäßig. Bin ich aber gespannt.
Ja, oh Gott, ich habe gestern Abend noch überlegt, was ich da sage. Also ich glaube, für den Zuhörer kurz, die Frage ist ja eigentlich, hey, was für eine Erfolgsstory können wir berichten? Und ich glaube, da kann einfach... Ja, jeder SEO hat ja irgendwelche Erfolgsstories, also sonst würden wir kein SEO anbieten, ist ja klar. Bringt jetzt ja nichts zu erzählen, ja, da habe ich den Kunden zu dem den Keyword nach vorne gebracht. Was eigentlich witziger ist, dass wir einen sehr, sehr speziellen Kunden hatten und den haben wir, sage ich mal, betreut für 3 Monate. Und nach 3 Monaten hat er gesagt, ja, tut sich ja gar nichts. Also so ein ganz ungeduldiger Typ. Und das ist so eine ganz kleine Klitsche mit so 7 Leuten, also so wie wir also. Und nach 3 Monaten hat er gesagt, ja, bringt ja gar nichts. Ja, Sie müssen noch ein bisschen warten. Das ist halt Suchmaschinenoptimierung. Wir können jetzt auch nicht Google anrufen und sagen, ja, bitte jetzt Platz 1 überall. Wir kommen mal bei Ihnen vorbei und gehen einfach mal alles Step by Step durch, was wir gemacht haben und was wir erreicht haben. Ja. Und dann hat er uns eingeladen zu sich nach Hause, was total komisch war, weil wir gedacht haben, wir fahren jetzt in eine große Firma rein. Nee, bei ihm zu Hause, kommen in die Wohnung rein. Und dann saß er auf der Couch und hat einen riesen Gipsverband um das Bein gehabt. Er ist ein paar Tage vorher vom Baum gefallen. Und das Erste, was er mich gefragt hat, Herr Aula, können Sie Blut sehen? Ich so, oh mein Gott, was will er jetzt? Was will er jetzt mal? Also ich kann Blut sehen. Bin ziemlich höhenängstlich, sage ich dann, Blut habe ich kein Problem, habe ich natürlich dummerweise ja gesagt. Und holt er sein Handy raus und hat einfach dann, ja, sage ich dann, Fotos von der OP mir gezeigt. Also scheinbar hat da irgendein Doktor oder so Fotos gemacht, wie da sein Bein aufgeschnitten wurde und irgendwelche Stahlplatten reingenagelt wurden. Und da war eigentlich schon alles vorbei. Ja, das war ein echt sehr, sehr krasses Meeting. Und aber so zum Erfolg, sage ich mal, wir haben den Kunden überzeugt, sage ich mal, dass er weiterbucht. Und ist jetzt ist Standard. Und er hat wirklich sehr, sehr viele gute Positionen gehabt. Er hat sehr, sehr oft genervt. Und jetzt ist es eigentlich ein super guter Kunde, der seit 3 Jahren bei uns ist und hat zu den wichtigsten Money Keywords, die Top-3-Rankings, die halten wir. Gibt kleinere Schwankungen. Aber da bin ich echt super happy. Und das ist ein super Kunde geworden, der am Anfang mega genervt hat. Aber jetzt ist das ein super Typ. Also wirklich klasse. Ja. Und so viel dazu. Manchmal muss man einfach ein bisschen auf die Zähne beißen, dann werden die Leute auch ganz nett irgendwann. Ja, also.
Auf jeden Fall. Wobei natürlich das ganze Thema ist mit dem Geschwindigkeit im SEO. Es ist eine spannende Frage, weil ganz früher hat man gesagt, das dauert etwas. Dann hatten wir lange Zeit das Thema, wo Google extrem schnell war. Mhm. Also ich habe Sachen geändert und die sind auch instantan. Also ja. Ganz früher gab es ganz immer nur, man muss mal warten, bis ein neues PageRank-Update kam. Dann haben sich erst Rankings irgendwie großflächig geändert. Dann war man halt für das nächste halbe Jahr da.
Ja.
Hat dann wieder gearbeitet, hat gehofft, dass es irgendwie funktioniert, im nächsten halben Jahr dann positiv bewertet wird. Dann irgendwie wurde es ja immer schneller und Realtime und schlag mich tot und du hast Sachen geändert und hast es relativ schnell gesehen. Aber im Moment sind wir wieder fast in diesem alten Zustand, finde ich persönlich, dass Google halt echt sehr, sehr, sehr langsam geworden ist. Und wir teilweise Änderungen sehen, die dann also echt nach einem Jahr erst Wirkung zeigen. Dann allerdings extrem. Also das ist, wo man dann auch so wirklich so Uplift 100% plus hat. Aber vorher nur so 2-3%, wo ich sage, das ist nicht signifikant. Das ist die Standardschwankungen, die so da sind. Die würde ich also auf gar nichts zählen.
Ja.
Also wenn ich mir einfach den Traffic in dem Bereich anschaue und auch die natürlich anhand der Rankings sich ergeben, aber da meine ich wirklich so komplett Verlinkung mit den richtigen Wörtern angereichert und fokussiert und ordentlich gemacht, Content erweitert, das, was man also wirklich unstrittig Standard-SEO-Themen sind, wo man jetzt nicht sagt, okay, und dann wartest du und das teilweise bis zum Jahr. Und dann schauen die Leute dich halt an und du denkst schon selber, bin ich zu blöd? das kann doch nicht sein. Also ich meine, das hat ja immer funktioniert. Und mir ist es halt nicht Content und Links. Und solange keine großen technischen Blöcke auf der Seite sind, ist es das halt. Und dann denkst du da halt, was soll das? Und dann hörst du einfach mit dem Bereich auf, sagst, okay, dann ist das halt irgendwie komisch, gehe ich zum nächsten und machst an diesem Bereich gar nichts mehr. Und auf einmal geht dieser Bereich durch die Decke und du denkst, ach guck, hat er doch.
Ja, so ungefähr war es auch bei dem auch. Bei dem Kunden war halt, der wurde von Pinguin von Panda gleich zweimal mega krass abgestraft. Das sieht man halt wunderschön an der Sistrix-Kurve. Vielleicht hat es da deswegen auch ein bisschen länger gedauert, da erstmal die ganzen bescheuerten Links zu entfernen, etc. Der hat ja gar keinen Content gehabt. Der hat irgendwie gefühlt Millionen von Kategorien gehabt. Kein Content, gar nichts, kein Mehrwert, null, nur so die Produkte reingeklöppelt, keine Texte, also es war ganz, ganz grausig. Deswegen, also, ja, aber ich bin da voll bei dir, also es ist irgendwie, wenn ein Kunde fragt, wie lange dauert das, also wie lange dauert SEO, dann würde ich am liebsten mal sagen, ja, keine Ahnung, frag mich sowas Blödes nicht, ja, das kann man natürlich nicht sagen, ja. Also, da musst du halt immer schauen, hey, wo ist der aktuelle Status der Webseite, also wurde da vielleicht vorher schon was gemacht, wenn ja, wurde es verschlimmbessert oder hat der Betreiber vielleicht was Richtiges gemacht und da kann man vielleicht so ein paar Einschätzungen abgeben, aber ich tue mich halt wahnsinnig schwer damit, irgendwelche Zeiteinheiten da zu nennen. Ja.
Cool. Kommen wir gleich, das hast du schon gleich ein paar Sachen gesagt, was sind so deine Helferlein im Alltagsgeschäft?
Ja, ich glaube so, das Standard ist natürlich die ganzen Google-Analyse-Tools, die Search-Konsole, Analytics, natürlich Sistrix genannt, wobei Sistrix ist natürlich, klar, ein riesen Keyword-Set haben die und Kunde rankt dann halt mal zu irgendeinem Brandnamen, bringt die halt gar nichts, die Kurve geht aber nach oben, ja, und sowas reporten wir jetzt nicht als Erfolg dem Kunden. Es gibt halt Kunden, die haben das dann selbst auch, Sistrix, und dann, die Kurve steigt und ja, es ist ein Brandname, es bringt uns jetzt leider nichts, ja, und da bin ich halt immer ein bisschen vorsichtig mit Sistrix. Da natürlich Standard ist natürlich der schreiende Frosch, der Screaming Frog. SERPwatch habe ich jetzt mal mit aufgenommen, das ist einfach ein Tracking-Tool, da gibt es noch tausend andere Tools, so Ant-Tracker ist, glaube ich, ganz gut. Da gibt's ganz, ganz viele, ja, Tools. Ahrefs Standard, auch für Keyword-Recherche, der KW-Finder, auch, glaube ich, kennt jeder Standard. Ja, also muss irgendwie aufpassen, dass das nicht überhand nimmt, die ganzen Tools, finde ich, weil die kosten auch alle Geld und dann musst du halt schauen, hey, brauche ich das jetzt oder brauche ich das jetzt nicht? Also es ist irgendwie sehr, sehr, weiß nicht, wie das euch so geht, nimmt manchmal Hand über, sage ich mal.
Ja, definitiv. Also das ist, muss man sich so ein bisschen auch selbst einschränken.
Ja.
Ja. Aber ganz ehrlich, man kann sich ja auch alle Tools anschauen. Also du bist ja dann von. Also ich bin ja auch so ein Mensch, ich liebe ja Daten und analysiere auch gerne, aber du kannst halt den ganzen Tag analysieren und es hat nichts passiert. Also ich kann auch einen ganzen Monat analysieren und halt immer, ich glaube aber aus da, wenn aus dieser Erkenntnis halt keine Handlung folgt, ist das halt blöd dementsprechend. Macht es Sinn, sich da auch allein schon deswegen so ein bisschen zu beschränken. Hinsichtlich Crawls ist für mich auch Screamifog einfach, ja, ungenommen, was ich noch persönlich ganz gerne mag mittlerweile, weil es auf die Stelle geht und einfach dir schon mal ein paar Auswertungen rauswirft, die von der Visualisierung, ich meine, Frog muss man halt dann doch ein bisschen die Kram dann nochmal zusammenknuddeln, damit man irgendwie etwas sieht. Ja. Und jetzt nicht so wie Patrick hier bei uns bist, der das dann halt nach R rüberschiebt und dann innerhalb von Minuten saugeile Auswertungen rausfallen und du die mal nicht stören willst, nutze ich ganz gerne Sidebulb. Das ist als Desktop-Crawler, also ähnlich wie Screaming Frog. Aber der macht halt, also du kannst mit dem Screaming Frog wesentlich mehr machen, aber Sidebulb macht dir halt erstmal so ein paar Standardauswertungen, die dir gerade, wenn du so ein so eine Anfrage reinbekommst vom Kunden, einfach erstmal schnell sind, wo du sagst, okay, ich sehe schon mal die ersten Sachen und kann sagen, okay, ist da auf der technischen Seite überhaupt irgendein großes Problem oder ist keins? Mhm. Und siehst gleich mal ein bisschen so die Mengengerüste weg. Also ohne dass du da jetzt großartig was dir Gedanken machen musst. Und dafür finde ich das wirklich ein sehr, sehr angenehm und ich finde das Lizenzmodell sehr angenehm. Gerade wenn du mit mehreren Leuten arbeitest, weil ich glaube, das kostet halt irgendwie, glaube ich, ähnlich, bisschen billiger als der Fork für den ersten, aber für jeden zweiten kostet es halt irgendwie wesentlich weniger, den du auf die gleiche Lizenz nimmst.
Das ist nett.
Das finde ich an der Stelle sehr, sehr angenehm und wie gesagt, um mal schnell was wegzucrawlen, ohne dass man danach viel nachdenken muss und damit Excel erstmal 5000 Filter einstellt. ist es dafür nochmal so ein kleines Tool, wo ich sage, das nehme ich mir extra dazu. Das ist genauso, wie ich ganz gerne so eine kleine Lizenz von SEMrush mir vorhalte, weil die noch so ein paar kleine lustige Tools haben, die du woanders jetzt nicht hast, die wirklich dir ab und zu mal so eine kleine Abkürzung geben können. Die brauchst du nicht oft, aber wenn du sie mal brauchst, dann sparst du dir halt direkt ein bisschen Zeit und das ist dann wirklich okay an der Stelle.
Ja.
Ansonsten geht für mich an Sistrix in Deutschland kein Weg dran vorbei, weil die sich einfach halt auch als Marktstandard gesetzt haben. Also wenn du, also bei uns, meisten Kunden bei uns haben ja in der Regel eine Inhouse-SEO und die arbeiten halt alle mit Sistrix und das ist halt sozusagen der Standardwert. Das hatten die Kollegen extrem gut gemacht. Und wenn du damit was anderem ankommst, dann sind die halt, weißt du, dann stimmt's halt einfach nicht. Und das macht an der Stelle wirklich Sinn. Also da könnte ich das allein schon deswegen würde ich mir da nichts anderes nutzen. Und man muss natürlich sagen, ihre API ist wirklich einfach. Hat dafür natürlich auch ein paar Constraints, aber du hast sie halt sehr schnell im Handling. Mhm.
Ja, also an Sistrix wird wirklich kein Weg vorbei. Es war eins der ersten Tools, die ich mir damals gekauft habe oder besorgt habe oder abonniert habe. Das ist wirklich Primus ohne Ende, definitiv.
Genau. Muss natürlich einen kleinen Disclaimer machen. Wir sind mit Sistrix auch so halb verbandelt. Also wir sind jetzt hier nicht irgendwie gegenseitig in irgendwelchen Abhängigkeitsverhältnissen, aber wir machen für Sistrix hier in Berlin die Sistrix-Schulungen und stehen deswegen natürlich auch im engen Austausch. Das muss man natürlich dann auch dazu sagen.
Ich wollte schon die Konkurrenz erwähnen, aber dann lasse ich es jetzt besser.
Nee, also das kannst du nee. SEMrush ist ja auch eine Konkurrenz in dem Sinne oder so, aber ich wie Searchmetrics etc., aber keiner hat es geschafft, in Deutschland dermaßen Marktstandard zu werden, muss man einfach mal sagen.
Ja, also ich finde, also du hast das ja, glaube ich, auch in den Podcaster-Treffen erwähnt, dass halt der Sistrix-Graph drückt halt schön diese Impression aus und nicht der tatsächliche Traffic. Das ist ja kein Traffic-Graph, das sagen die, glaube ich, auch selbst, dass es ja nicht der tatsächliche Traffic wiedergibt, der Sistrix-Graph. Aber es ist halt immer so ein bisschen, bei so kleineren Kunden, die wir halt stellenweise betreuen, kann man halt mit Sistrix da nichts anfangen, weil das ist halt einfach dann, da ist wenig. Also so ein Verpackungshersteller, wird bei Sistrix wenig angezeigt. Es sei denn, du gehst auf irgendwelche Brandnamen, zu denen du gar nicht ranken willst. Ja. Da ist halt ein bisschen Sistrix vielleicht schon, sage ich mal, für so mittlere bis größere Projekte sehr, sehr interessant. Für kleinere wird es manchmal ein bisschen schwierig, finde ich jetzt zumindest.
Ja. Absolut bin ich bei dir, aber das gilt für alle. Also das Problem ist halt, du musst halt eine riesen Keyword-Datenbank vorhalten. Was ich persönlich noch ganz gerne mag, ich habe ja auch mit Johannes Bosch schon oft darüber geredet, warum man die Funktion nicht hat, aber was ich persönlich mag und wenn man irgendwie einen schmalen Taler hat und ein schnelles Tool sucht, ist Metric Tools.
Ja, das wollte ich auch gerade sagen, ja, Metric Tools, ja, das ist cool, 50 Euro, das ist gut. Ja.
Ist für einen schmalen Taler wirklich ein schönes Tool und hat halt diese ewige Frage, die immer reinkommt. Also okay, wir haben es jetzt den meisten Kunden abgewöhnt, die dann sagen, ich bin da um 5% im Sistrix gefallen, warum? Oh. So, und das kannst du halt im Metric Tools einfach sehen, indem du drauf gehst und siehst, mit welcher Gewichtung die Keywords jetzt auf diesen Abfall eingegangen sind. Es hat diese Standardfrage, die ständig kommt, sofort beantwortet. Und hier bei Sistrix ist es halt, die ist halt mathematisch nicht zu beantworten von uns aus, weil wir die Gewichtung nicht kennen, mit denen die Keywords eingehen. Und ist ja auch von Sistrix mehr Keywords unten, also mitgemessen werden, als eigentlich im Index eingehen, was auch okay ist, weil dann habe ich einfach mehr Daten, finde ich feini. Und ständig den Index umzustellen, ist halt auch blöde. Also kann man sich mit Johannes lang drüber unterhalten. Der hat sich da ziemlich viel Gedanken gemacht, wie sie da mit Updates umgehen, damit der Index nicht schon allein deswegen wackelt und fluktuiert, weil du ständig die Keywords austauschst. Das ist dann halt auch nicht ganz im Sinne des Erfinders.
Ja.
Und da hat er sich viele Gedanken gemacht, was ich auch sehr gut finde. Deswegen kann ich das auch alles hundertprozentig nachvollziehen. Ja. Das war so eines der Streitgespräche, die ich bei ihm mal verloren habe, muss ich ganz ehrlich gestehen. er hatte einfach die besseren Argumente. Und ich kann es halt von außen nicht, das sagen wir halt auch mal, also wir können es halt einfach nicht von außen anhand der Daten, die mir als Anwender zur Verfügung gestellt werden, mathematisch korrekt zurückrechnen. Das kriege ich, das geht nicht. Und wir können versuchen, es zu interpolieren. Ist eine Rechnerart, bis man so einen halben Tag beschäftigt, sind x Euro, ist dir die Frage so viel wert? Ich frage das jetzt immer ganz konkret und sage, wenn ja, mache ich das gerne, aber weißt du daraus, dass keine Handlung erfolgt. Also du gibst halt Geld aus for nothing.
For nothing,
Ich würde das Budget halt lieber für was Sinnvolles verwenden. Wenn es aber dein Wunsch ist, dann machen wir das natürlich. führt meistens dazu, dass man es dann nicht macht.
Verständlich.
sinnvollen Gründen. Wenn man dann nochmal sagt, guck mal hier, Search-Konsole sieht gut aus, dann ist es spätestens eh alles an der Stelle gegessen. Ich nutze ja auch diese Tools nicht für mich selbst zu messen, sondern eigentlich eher, um die Konkurrenz im Auge zu behalten. Weil meine eigenen Daten habe ich aus der Search-Konsole halt. Also die traffic-relevant sind, besser. Wenn es darum geht, mal eine Tiefanalyse nach Potenzialen zu gehen, auch dann kommt wieder Sistrix rein, weil ich natürlich ab Position 11 bis 100 bei Ihnen valide Daten habe, weil die sind der Search-Konsole natürlich unterrepräsentiert, weil da keiner hinklickt. Wenn keiner hinklickt, gab es keine Impression, also sehe ich das halt auch schwer.
Ja.
Also wenn ich jetzt Tiefenanalyse mache, ja, mag ich sehr gerne, kann man auch super schöne Funktionen drin, aber fürs tägliche Erfolgs- oder wöchentliche Erfolgsmonitoring bei mir selbst ist für mich halt Search Console Analytics die Daten der konkreten Wahl nicht diese anderen Tools. Aber wie gesagt, wer ein ganz Metric Tools ist, wirklich ein sehr, sehr schönes Tool, muss man an der Stelle auch sagen, wie gesagt, nutzen wir als Zweit-Tool auch nochmal.
Ja, das ist immer definitiv
ganz gerne mit. Also dafür ist Pricing auch angemessen, du kannst das ohne Probleme zu zweit fahren. Wie gesagt, ähnlich wie die kleine Version von SEMrush, und da muss man sagen, die sind irgendwie extrem gut in der Traffic Estimation. Also wenn die sagen, was die glauben an Traffic und auch in der ganzen SEA-Analyse, dass an Keywords drauf gebucht wird, kenne ich niemanden, der das so gut drauf hat wie SEMrush, das ist so deren Stärke. Und Links und Ahrefs ist mir persönlich lieber als Majestics, aber das kann auch jeder sehen, wie er mag. Ja. Ich komme damit einfach mit dem Interface besser klar.
Also ich bin da auch völlig bei dir. Ich finde mittlerweile die Daten von Ahrefs einfach viel, viel besser als von Majestic. Majestic hat irgendwie ein bisschen abgebaut, finde ich jetzt. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, aber ich muss ja auch sagen, dass ich früher, sage ich mal, so ein bisschen in der Black Hat SEO-Ecke unterwegs gewesen bin, und da ging es natürlich viel um, hey, was ist besser, Ahrefs oder Majestic? Und viele haben immer gemeint, dass Majestic leichter manipulieren kann, also diesen TF-CF-Wert. Einfach mal eine abgelaufene Domain weiterleiten direkt, und dann steigt halt der TF auch direkt mit. Ja, also bringt jetzt zwar nichts, ja, aber er steigt. Ja, super. Ja. Also deswegen, aber ich bin da völlig bei dir. Das ist, gibt so viele Tools, sind alle empfehlenswert. Ja.
Absolut. Genau. Oh. Sind wir das Tool durch? Mal keine, mal noch kleine Cool-Runde gemacht hier. Hat man jetzt gar nicht mit gerechnet. Und so Lieblingsfachbuch, gerne auch ein bisschen außerhalb vom SEO, sondern so, was sagst du, sollte man irgendwie gelesen haben oder hat es weitergebracht?
Ist natürlich klar, die Standardbibel, der heilige Erhofer, denke ich mal, kennt jeder, ja, das dicke Ding. Aktuell habe ich mich total, das wollte ich schon verliebt sagen, aber ich bin total begeistert von dem Buch Aufmerksamkeit von Philipp Barth. Ich glaube, das ist auch erst dieses Jahr erschienen. Das ist, was hat das zum Thema Kreativität zu tun? Also wie machen diese klassischen Marketingagenturen, wie kommen die auf kreative Ideen? Was ist kreative Werbung? Was ist ein Claim? Oder was ist Werbung, die gut funktioniert? Oder warum ist Aufmerksamkeit so ein wichtiges Gut? Ja. Und aktuell ziehen wir da selbst eigene Lehren. Ich meine, die Danielle, meine Geschäftspartnerin, Grüße daraus nochmal, die kommt ja aus dem klassischen Marketing und textet mich da eigentlich schon seit Jahren damit zu, wie wichtig das eigentlich ist. Und so langsam dämmert es mir eigentlich auch, dass Aufmerksamkeit auch für SEO eigentlich ganz gut sein kann, sage ich mal. Also sei es jetzt, um irgendwelche Verlinkungen zu gewinnen oder einfach nur sich in der Branche, der Nische im Web, sage ich mal, bekannt zu machen. Also das Buch ist total genial. Das ist auch für Einsteiger sehr, sehr gut geschrieben. Es sind super viele lustige, sage ich mal, Ideen mit eingebaut. Ich kann mal so eine Idee mal raushauen. Und zwar gibt's so Kreativtechniken. Und da muss ich immer, also als Kreativer braucht man scheinbar immer so einen Standpunkt, von dem man auch startet. Und da gibt's eine Idee, die heißt Pay per Love, also Lachen, bezahlen pro Lacher. Und das ist in Spanien ein Theater, wo du keinen Eintritt zahlen musst, du zahlst aber pro Lacher. Also jeder Besucher hat eine Webcam vor sich oder irgend so ein Notepad, wo du einfach dein Gesicht gescannt wirst. Und wenn du lachst, musst du 30 Cent bezahlen. Und wenn das dann länger geht, dann wird das halt summiert, sage ich mal, die 30 Cent. Und dementsprechend musst du halt Eintritt bezahlen. Und solche Kreativtechniken, wie kommt man auf solche Ideen, das wird sehr, sehr gut in dem Buch erklärt. Und weshalb Aufmerksamkeit so eine wichtige Währung ist.
Gut, ich habe gleich zwei Bücher gefunden davon. Geil. Das eine 2015, da ist ein Elefant, bunt drauf. Und das andere hat dann eher so den klassische Bild.
Ja, das ist so eine Lampe.
Genau, ja. Auf der Aufmerksamkeit dann sozusagen als Lampe reingebaut ist. Ja, Haut kommt in die Shownotes. Ist spannend, natürlich. Also das ganze, ja. Die ganze Thematik ist spannend.
Definitiv. Also kannst du einfach so viel machen und das ist halt, weiß nicht, wie es euch geht, aber dieser Standard-SEO-Alltag, sage ich mal, der wiederholt sich dann natürlich auch irgendwann. Und wenn man da so ein bisschen rausbrechen kann, das ist halt einfach auch eine schöne Befreiung, was dann auch dem Kunden zugute kommt, ja. Und ich glaube, das ist ein Thema für einen eigenen Podcast fast schon, ja. Also.
Auf jeden Fall. So, und jetzt auch hier gerade mal bei sozusagen eine der vorletzten Fragen, was sind so deine Inspirationen? Auch da ein bisschen mal so die SEO-Szene verlassen, sondern Leute, die so von außen irgendwie vielleicht spannend sind, die man nicht so auf dem Radar hat, jetzt hier wie mit diesem Aufmerksamkeitsbuch.
Ja, das ist, da muss ich halt leider gestehen, dass ich sehr, sehr in meiner Bubble gefangen bin. Also ich folge den ganzen SEO-Größen, sei es SEO-Kratie, klar, der Kevin Indig, der haut immer wieder spannende Artikel raus. Das ist ein Deutscher, der in Amerika unterwegs ist, der hat, oh Gott, ich habe jetzt seine Biografie nicht im Kopf, aber der hat's definitiv drauf. Kann man vielleicht schauen, was auch verlinken, schickt dir mal später einen Link. Ich glaube so die ganzen Größen, den kann man eigentlich alle folgen. Also da gibt's keinen, wo ich sage, wow, das ist der Wahnsinn. Also wo ich auch gerne immer wieder vorbeischaue, wo dann 50% Enttäuschung, 50% pure Begeisterung ist natürlich der Ahrefs-Blog. Also da gibt's manchmal, kannst ja gerne widersprechen, da gibt's manchmal Themen, wo ich sage, so diese Middleman-Methode, die sie da hochgehyped haben, so ein 2-Stunden-Video gefühlt gemacht haben, einen riesen Blogartikel gemacht haben. Und in Wirklichkeit war ja eigentlich nur, dass man von stark verlinkten Unterseiten, so eine Studie zum Beispiel, einen Blogartikel, zu seinen Leistungsseiten hin verlinkt. Wow, warum bläst ihr das jetzt so krass auf? Aber dann gibt's wieder Artikel bei Ahrefs, dass sie einfach mit ihren Daten, wenn sie die schon haben, dann können sie auch geilen Content erschaffen. Die haben dieses Wix, also dieses CMS-Wix gegen WordPress verglichen. Was performt besser? Was natürlich jeder weiß, dass WordPress natürlich besser performt, aber jetzt haben wir es schwarz auf weiß. Also Wix ist wirklich im wahrsten Sinne des Wortes nicht gut. Ja, also.
Wer auch immer auf diesen Namen gekommen ist, also, das haut mich aber egal.
Ja.
Ich bin ja in Erzhausen aufgewachsen. Das liegt so zwischen Darmstadt und Frankfurt. Und wenn ich ja nach Darmstadt zur Schule gefahren bin mit unserer Bahn, sind wir auch immer an Wixhausen vorbeigefahren. Das hieß halt bei uns auch unter den Schülern halt immer die AIDS-freie Zone, weil halt Wixhausen. Okay. Kommen wir wieder zu den normalen Themen zurück. Okay, ich glaube, die letzte Frage übrigens schon fast, macht das Ganze Spaß offensichtlich viel?
Ja, es ist ein Traum halt. Einfach, ich glaube, es gibt vielen SEOs so, die ich einfach kennengelernt habe. Das ist einfach jeder Kunde, der hinzukommt, sage ich mal, ist wieder eine neue Herausforderung und man kann sich halt einfach selbst entwickeln. Also es ist halt, geht eigentlich schon mehr im Bereich Selbstständigkeit. Ich war noch nie vorher selbstständig gewesen. Ich habe 2 Ausbildungen gemacht. Ich habe einmal BWL studiert in Koblenz an der FH, habe ein halbes Jahr in England gelebt, dort gearbeitet und das Angestelltentum, das hat mir nicht gut getan. Also da von 9-to-5-Job durchzuführen, das hat mich wirklich in keinster Weise zufriedengestellt. Und ja, jetzt bin ich selbstständig, jetzt arbeite ich stellenweise am Wochenende, aber irgendwie macht es so viel Fun, das ist Wahnsinn. Also ich hoffe, es geht noch lange gut mit dem ganzen SEO-Gedöns, ja. Und also es macht wirklich Spaß, definitiv. Ja.
Absolut.
Ja.
Also dem kann man natürlich wirklich nur zustimmen.
Ich muss auch sagen, die Szene ist super offen, also super, super freundlich, sage ich mal. Also die ganzen Größen, die ich jetzt kennengelernt habe, dich natürlich inklusive, die sind, also es gibt fast keine A-Löcher, sage ich jetzt mal. Also sorry für den Begriff, können wir ja rausschneiden.
Ach, hier wird nichts rausgeschmissen. Wir sind hier, wir sind explicit, ohne explicit anzugeben. Und wenn es halt irgendein Ami hört und sich dann da irgendwie, dann hat er halt Pech.
Genau, richtig so. Ja. Also die sind super nett einfach alle. Also die meisten Leute, die ich kennengelernt habe, jetzt auf der Campix, Martin Missfeld kurz angehauen, und die sind alle super offen und jeder hat ein offenes Ohr, sag ich mal. Nur der Martin tat mir ein bisschen leid auf der Campix, weil er wird von jedem angehauen und jeder wollte seinen Senf zu seinen Webseiten geben. Er tat mir richtig leid, der arme Mann, der arme, arme Mann. Ja, also. Aber ja, auch der Julian, ich kann seinen Nachnamen nie aussprechen, von Seokratie, Tzitziki, ich hoffe, das
Tzitziki, ist... ja.
Genau, ja, auch super nett. Also ist immer hilfsbereit und so ein netter Typ. Es ist einfach klasse. Also super Szene. Wie schon gesagt, Daniel kommt aus diesen klassischen Marketingagenturen, und da die Agenturen untereinander, die hassen sich richtig. Also da ist niemand so offen. Also da ist ein richtig krasser Konkurrenzkampf, den wir hier so öffentlich nicht austragen. Finde ich jetzt zumindest nicht. Ja.
Absolut.
Ja.
Bin ich bei dir? Macht absolut Sinn. Ich muss auch sagen, es gibt ja doch, ich glaube, Marco hat das ja manchmal in seinem Podcast, wo er sagt, Szene war früher mal besser oder schlechter oder sonst was. Ich finde, es ist immer noch eine wirklich sehr, sehr freundliche Szene im Großen und Ganzen.
Ja.
Was ja auch bei diesem Agency Day vom
Mario
Jung.
Ja.
Und das war auch eine super offene Runde, und wo man sagt, ja, wo man einfach wirklich draußen auf den Gängen in den Session, okay, zwei haben ein bisschen daneben gelegen, was passiert, aber nichtsdestotrotz war der Austausch der Menschen untereinander sehr offen, und wo hat man das, wo man so dermaßen offen über die Themen spricht einfach.
Ja, also so 100 Agenturchefs, die wirklich direkte Konkurrenten eigentlich sind, tauschen sich ja ganz, ganz offen aus, also es ist einfach ein Traum, das ist echt super. Ja, ich hoffe, das bleibt noch weiterhin so. Ja.
Absolut. So, jetzt habe ich mir erstmal den RSS-Feed vom Kevin Indig abonniert. War gar nicht so einfach, weil heutzutage macht ja keiner mehr Buttons drauf. Du musst den immer selber raushangeln, den Feed, und dann irgendwie ins Feedly legen.
Ja.
War schon mal einfacher. Aber weil er sieht irgendwie ganz schön aus. Hier diese 12 Reasons Your SEO Traffic is Plateauing and How to Fix It. Finde ich schon mal spannend. Wollte gleich mal durchlesen nachher.
Ja, okay.
Siehst du schon was, schon wieder was Schönes für mich gefunden. Gott, ist der lang. wahrscheinlich ist das auch so, ich sag mal, Olaf Kopf verwandt.
ja, also der hat viel zu erzählen, aber das meiste ist echt klasse. Also eigentlich fast alles. Ich kann da echt nicht meckern. Und ich hoffe, sowas stimmt auch nicht aus. Also es hat jeder eine Chance. Jeder kann einen Blog erstellen, eine eigene Webseite erstellen und kann dann sinnvoll was posten. Und ich wollte jetzt schon eine Überleitung machen, aber du bist ja der Moderator. Ich will jetzt ja nicht das Wort vorwegnehmen.
Genau, aber deswegen kommen wir jetzt. Also wie gesagt, dein Thema ist jetzt ja gewesen, ich glaube, da sind wir lustigerweise auch einer Meinung. Das heißt, wir haben ja eher ein bestätigendes als Streitgespräch.
Klasse.
Zum Thema, genau, Unsinn, den man mit Blogs machen kann, wenn man damit SEO machen möchte, sozusagen.
Ja, also soll ich anfangen oder?
Genau. Ich reiz erstmal ein, was geht ja dir erstmal im Großen und Ganzen bei dir, glaube ich, um Unternehmensblogs und was man da so sieht.
Genau, was man da so sieht, Unternehmensblogs, also sehen wir sehr, sehr oft, und schon angeteasert am Anfang ein bisschen, da hatten wir einen Kunden, der hat jedes Jahr seinen Kunden, sage ich schon, seinen Lesern ein frohes neues Jahr gewünscht und dafür extra eine Kategorie gemacht, und dann gehst du auf die Kategorie drauf und dann steht da, wünschen allen Kunden ein frohes neues Jahr, 2010, dann neuer Artikel 2011, neuer Artikel 2012, und so wird alles zugespammt, und der hat eine Kategorie mit frohe Weihnachten, also das ist einfach Schrott, das ist doch einfach Blödsinn, ja, warum machen die sowas, das ist, klar kannst du deinen Kunden frohe Weihnachten wünschen, etc., aber wenn das Jahr vorbei ist, dann würde ich halt einfach wieder löschen, ja, also was ist da der Mehrwert von 2010 frohe neue Jahr, also weißt du, was ich meine?
Absolut.
Es ist ganz, ganz schlimm und es zieht sich halt wie blöde. Und gut, manchmal sieht man dann auch erstmal, hey, seit 2006 wird hier schon geblockt, das ist interessant. Azubi XY, die wahrscheinlich schon, weiß nicht, zweifache Mutter ist oder schon seit 20 Jahren irgendwo anders arbeitet, die hat damals die Ausbildung gemacht und erfolgreich bestand mit 1,3. Das ist sehr interessant. Ja, herzlichen Glückwunsch, ja. Aber das sind halt Artikel, die braucht kein Mensch mehr. Und die sind für SEO total irrelevant. Die müllen deinen Blog zu, was auch nicht so geil ist, wenn du dann hunderte von Artikel hast. Ich kann direkt mal zum nächsten Beispiel kommen. Und zwar war das ein Motivationstrainer, dem wurde definitiv gesagt von der Webdesignagentur, hey, du brauchst regelmäßig neuen Content, am besten jeden Tag, schreib irgendwas und dann wird dich Google dafür lieben. Ja, das ist totaler Blödsinn, aber der Mann hat sich überlegt, okay, Witze, ich bin gut im Flachwitze erzählen und hat einfach jeden Tag einen Witz gepostet auf seinem Blog. Und er ist Motivationstrainer, also das hat überhaupt gar nicht gematcht und er hat ganz, ganz viele Unterseiten, also Artikel gehabt, die maximal 10, 20 Wörter hatten. Und ja, also was will er damit sagen? Ist er Komiker vom Beruf oder ist er Motivationstrainer vom Beruf? Also das sind ganz, ganz merkwürdige Blüten, die da entstehen. Und so werden halt Blogs gerne, gerne zugemüllt. Ja. Das ist halt nicht so geil, ja.
Absolut. Absolut bei dir. Ist dann halt auch schön, wenn du auf der Standard-Blog-Kategorie bist und dann hast du dann irgendwie Paginierung 58.
Ja.
Weißt du, aber schon so, okay, das läuft ja hier. oder aber auch öfters gerne gesehen, wenn du dann so Artikel hast mit so drei Sätzen.
Ja.
Und 30 Tags.
30 Tags, ja, das ist noch besser. Die Tags sind auch klasse. Genau. Ganz viele Schlagwörter, alle kein Mehrwert, alle Nonsens. Dafür wird dich Google eher hassen als lieben, definitiv. Genau. Ja.
Dann setzt man die halt auf Noindex, damit sie nicht in Google sagt, okay, warum vergibst du sie dann überhaupt? Weil der Nutzer kann damit ja auch nichts anfangen. Also wenn du dir den Gesamttraffic immer anschaust, wie viele Leute irgendwelche Tags klicken, der geht halt so gen Null.
Ja.
Also warum sind die dann da? Also kann ich sie einfach wegnehmen oder ich mache sie so interessant, dass die einer klickt, dann beschränke ich mich halt auf ein paar wenige. Ich bin ja auch ein Freund davon, der sagt, wenn du benutze sinnvoll, also überleg dir, was du damit erreichen willst und wie du, bin halt auch Informationswissenschaftler. Und sag halt, also erstens so ein Schlagwort wie eine Kategorie ist eine Sammelstelle von Informationen. Und wenn mir klar ist am Anfang, dass die Sammelstelle nicht voll wird, also ich werde in den nächsten 3 Jahren nicht dazu kommen, dass ich mindestens 5, besser noch 10 Inhalte schaffe, die zu dieser Sammelstelle passen, dann brauche ich die bei mir nicht als Sammelstelle, weil sie nichts sammelt.
Ja, weil sich nichts sammelt, genau. Ja.
Relativ trivial.
Ja.
Als zweites muss so etwas natürlich in sich beschreibend sein. Also eine Sammelstelle muss etwas beschreibend sein. Und wenn das eben nicht ist, sondern die Beschreibungen oft sehr generisch sind, dann brauche ich sie halt eben auch nicht. Also beschreiben, das muss einen Inhalt beschreiben und sie muss so diskriminierend sein, also so weit abgrenzend von den anderen, dass sie auch gut unterscheidbar sind. Also das ist halt oft ich sag immer so, spannende Sachen sind bei Kategorien, wenn du hast Weiteres und Sonstiges.
Ja.
Das ist so das lustige Beispiel, weil dann weißt du, als Nutzer kannst du nicht, du hast keine Chance zu erraten, warum ein Artikel bei Weiteres oder bei Sonstiges hängt.
Ja,
überraschend. Hast du aber auch oft bei, wenn du Lösungen und Features, das beschreibt allerdings oft recht gut etwas, wenn man das Thema mal verstanden hat. Aber ansonsten ist es trotzdem so generisch, dass wenn du keine Erfahrung hast, dann weißt du nicht so genau, was du darunter findest. Was wir mal ganz hatten, ist Unterhaltung und Lifestyle, wo du auch sagst, okay, ja, also die sind definitiv nicht deckungsgleich, also die sind schon auseinander, aber ich habe doch eine gewisse Überlappung, was es mir als Nutzer schwer macht, bei einer Erstentscheidung zu raten, was ich denn jeweils darunter finde oder zu sagen, ist jetzt Horoskop Lifestyle oder ist es Unterhaltung?
Ja.
Also so, und wenn ich das schon nicht mehr weiß, habe ich keine Lust anzufangen, da mich mit auseinandersetzen und zu suchen. Also das ist anstrengend. Ich muss ja einen Grund haben, warum ich wo draufklicke und der muss dann sehr konkret sein. Wenn man jetzt mal SEO verlässt und sagt, okay, also wenn ich jetzt so ein Motivationstrainer bin, könnte man natürlich sagen, ich habe meine Kategorien. Die Kategorien sollen auch searchable sein. Was weiß ich, was Motivationstrainings Kurse, Veranstaltungen etc., wo man sagt, da ist auch Volumen und ich kann den Bereich irgendwie darauf optimieren. Man kann ja auch Kategorien und Schlagwortseite so machen, dass sie funktionieren und auch gefunden werden. Es ist Arbeit, das geht aber. Aber ich könnte zum Beispiel sagen, ich nehme so eine andere Sache, nämlich eher so emotionale Begriffe, zum Beispiel zum Vertecken, wie motivierend, Ärger vermeidend und ähnliches, um zu sagen, ich fasse das Ganze nochmal unter Emotionen zusammen. Da gibt's natürlich null Suchvolumen, dann nehme ich die Sachen auch auf No-Index, aber wenn ich sage, ich habe so eine Art von, also ich vertecke einfach nur nach Emotionen und nur nach die fünf Haupt, die ich habe, zum Beispiel, die bei mir in meinem ganzen Training eine Rolle spielen, und pack darunter nochmal als eine ganz andere Sicht meine Inhalte zusammen, dann muss ich dem Nutzer vom Blog aber auch sagen, was ich mir dabei denke, und da kann ich nicht einfach eine Tag-Cloud, wo die Wörter, der weiß nämlich nicht, was er soll, sondern muss ich sagen, du findest bei uns auch nochmal alles nach Emotionen zum Beispiel und baust daraus ein ordentliches Element, was dir erklärt wird, was vielleicht auch irgendwie als Störer im Content liegt. Ja. Und guckst mal, ob Leute klicken. Wenn es keiner klickt, dann war die Idee doof, die ich jetzt hatte und hat keiner verstanden. Dann kann man es auch wieder rausnehmen nach im KISS-Prinzip, also simple and stupid, weil alles, was alle Navigationsmöglichkeiten, die keiner klickt, gehören halt weg, weil die machen das Interface einfach nur komplexer ohne Sinn.
Ja, was man da einfach sieht, ist, dann wird ein Artikel irgendwie mit 30 Tags verlinkt und man kann die Tags auch irgendwo auf dem Blog hinten, sag ich schon, einzeln anklicken, hat jedes Tag aber nur ein oder zwei Artikel verzeichnet. Und dann finde ich es eigentlich auch, ja, nicht das Gießkannenprinzip nehmen, sondern lieber zwei, drei Tags nehmen und die möglichst klar definieren, dass man weiß, dass man sich nicht wie blöde durchklicken muss. Weißt du? Also es ist, du kannst dich auch den Besucher, sag ich, in den Wahnsinn treiben, ja. Und was ist denn jetzt hinter diesem Schlagwort? Was versteckt sich denn da hinter? Und es ist, man verlässt da schnell, sag ich mal, eine gute Idee und müllt die dann auch wieder zu mit Millionen von Schlagwörtern und dann ist der User noch verwirrter. Ja, das ist auch nicht sehr produktiv, würde ich mal behaupten. Ja.
Absolut. Absolut. So, aber jetzt gehst du an, jetzt sind wir da etwas hin. Das hast du natürlich hier gesagt, SEO-Potenziale werden oft nicht genutzt. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man denn daraus etwas machen, was zumindest so halbwegs funktioniert?
Jetzt habe ich halt einen kleinen Schritt, sage ich jetzt auf unserem Blog genommen, oder wir nehmen mal den Markus Höfner mit Blue Fusion, die haben ja auch einen sehr, sehr coolen Blog. Und da auf dem Blog kannst du natürlich, weiterführende Informationen liefern. Also wenn sich jemand für SEO interessiert, was ist denn überhaupt Suchmaschinenoptimierung, was ist dieses SEO, wie geht eine Keyword-Recherche, wie geht Linkbuilding etc. Also da kannst du Informationen liefern auf dem Blog, die vielleicht auf eine Leistungsseite nicht hingehören. Auf einer Leistungsseite willst du die Leistung verkaufen und nicht den User zumüllen irgendwelchen Informationen, die er vielleicht schon längst weiß. Und dann finde ich den Blog sehr, sehr genial, um einfach Informationen bereitzustellen.
Genau, aber die Frage ist, der hat jetzt schon zwei Jahre vor sich hingeschrieben. Er wird ja nicht alles Käse sein. Hoffentlich ist irgendetwas Gutes dabei. Wie findet man den Kram jetzt?
Also du meinst jetzt, dass er zwei Jahre vor sich hingeblockt hat und sau viel Schrott hat, und aber so ein, zwei Artikel sind noch gut, meinst du?
Genau.
Also was ich empfehlen kann, ist dann einfach den Screaming Frog anzuwerfen, API-Schnittstelle, Search-Konsole, Analytics, von mir ist dann noch Ahrefs mit reinbringen, und dann zieht dir der Screaming Frog die ganzen Daten von diesen drei Tools und dann siehst du einfach, welches Content-Piece, welcher Artikel performt denn gut. Also wer hat überhaupt Traffic? Wer hat überhaupt Verlinkungen? Und so kannst du, sage ich mal, den Müll trennen von den guten Inhalten. War das deine Frage?
Ja. Genau.
Okay, genau, dann habe ich es richtig verstanden. Also da kann man durchgehen bei den Witze-Kategorien. Da haben wir das nicht gemacht, da haben wir die Witze-Kategorie direkt geschlossen. Ja. Also das wollten wir uns nicht antun, weil selbst wenn das gefunden wird, die Flachwitz-Fanatiker, die wollten wir eigentlich nicht auf der Webseite haben, weil es nicht die Zielgruppe ist. genau. Das ist auch vielleicht so ein Spagat nochmal zum Thema Aufmerksamkeit erzeugen. Das eignet sich natürlich auch, so ein Blog. Ja. Wenn du jetzt, interessante Daten hast, hast eine Kundenumfrage gemacht oder einfach mal Tacheles zu reden, was sich in den letzten 10 Jahren deiner Selbstständigkeit aufgefallen ist, oder als Unternehmen, was fällt dir auf, was für Trends gibt es? Das kannst du halt wunderbar in deinen Unternehmensblog reinposten und du kannst dich dadurch halt einfach zeigen, yo, ich habe ein bisschen Ahnung von dem, was ich hier verkaufe, und das teile ich auch mit der Weltbevölkerung mit. Ja.
Absolut. Absolut. Ich sage auch immer, es ist halt auch nicht jedes Contentstück, was geschrieben wird, hat einen SEO-Grund. Also wenn ich etwas schreibe, was einen dauerhaften Grund ist, also wo es eine beständige Nachfrage gibt, dann, wir reden ja ganz gern, weil wir viele Verlage haben, also von Evergreen-Content im Gegensatz halt zu News-Content. Macht das Sinn? Den recherchiere ich mir und den schreibe ich dann halt auch bewusst.
Wenn ich gerade reingrätsche. Also das Problem ist so, dass wir auch aktuell haben, wir schreiben ja auch ab und zu mal ein paar Blogartikel und das habe ich schon letztes auch mal kritisiert intern, dass wir einfach zu sehr, sage ich mal, auf Keywords gehen und gar nicht mal so ja unsere Meinung rausposten, sondern einfach gucken, okay, Title Tag wird irgendwie 320 Mal besucht, okay, wir müssen jetzt einen Artikel dazu schreiben. Und man macht sich halt so wahnsinnig abhängig und das ist wie so ein Korsett, wo man so durchzwingt und die halbe SEO-Welt schreibt mittlerweile, hat einen Blog und die ganzen Agenturen. Und da muss man einfach um die mickrigen 320 Klicks im Monat, wovon die Hälfte eh nirgendwo hinklickt, muss man dann, um auf ja Top 3 reinzukommen, muss man dann mit allen kämpfen. Das ist dann auch wie so ein Korsett, was einen halt echt die Luft zum Atmen nimmt. Und da finde ich halt einfach, sich mal nochmal was zu trauen und einfach mal outside the box zu gehen. Hey, was könnte denn so was Interessantes sein? Was zum Beispiel Martin Missfeld früher sehr oft gemacht hat mit dem SEO-Poster zum Beispiel, was der Marco Jank jetzt aufgegriffen hat. Das wird definitiv nicht oft gesucht, SEO-Poster, aber der hätte, kommt direkt eine Aufmerksamkeit, direkt, sofort. Ja. Und das kannst du halt wunderbar auf dem Blog zur Verfügung stellen.
Ja, gebe ich, jetzt bin ich etwas ganz irritiert. Ich habe es nebenher nach Title Tag gesucht, weil ich wüsste, ob das wirklich irgendeiner darüber schreibt, weil ich dachte, mei, das ist so operationell, wenn jemand Title Tag sucht, dann ist das jetzt keiner, der bei mir irgendwie wahrscheinlich Geld aus. Nee, aber du hast recht. Also ich habe hier Page, ist geil, ich habe PageRanker, Systrix, ist ein Tool, das verstehe ich nach. SEO Samovi, kenne ich nicht. Aber ist aktuell, der Artikel ist vom 4.4.2019. SEO Title Tag, also vor allem SEO Title Tag, da kriege ich schon echt egal. Aber werden wahrscheinlich auch Leute suchen. Also verstehe ich dann schon wieder, dass man den Titel so macht. Also alles fine, white als Tool macht wieder Sinn.
Ja.
Neil Patel, ich wusste gar nicht, dass der ja auch seinen Blog nochmal auf Deutsch raushaut.
Ja, ganz schön.
Wieder was gelernt, die alte Socke. Aber Neil Patel, sehr lustig, die SEO-Küche, die übrigens mal abweicht, die schreibt nämlich über ein Alt-Tag und Title-Tag, was wahrscheinlich dann natürlich Bilder meint und nicht den Meta-Title-Tag. Ja. Also SEO-Küche haben hier eine Varianz reingebracht in dieses SERP, vielen Dank dafür. Evergreen Media, wir sind ja beim Title-Tag, die auch nochmal sagen Meta-Title und ganz groß schreit uns natürlich mal wieder Marco Jank an, weil er Title-Tag in riesengroß schreibt. Kommt da alle alte Twill-Sergeant raus, wo ich sage, okay, offensichtlich, ich muss den Kollegen mal fragen, also bei den Tools-Anbietern verstehe ich das irgendwie, weil natürlich auch die Leute haben, die vielleicht da nicht so genau wissen, was es ist und wenn man da eh ein Wiki schreiben muss für so ein Tool, kann man es auch rauslassen, macht ja Sinn. Als Agentur weiß ich nicht, wenn ihr einer anruft, der nicht weiß, ob man typt, das ist mir, glaube ich, zu anstrengend. Also, okay, aber ich bin bei dir, klar. Aber deswegen meinte ich, also es gibt, wenn ich Evergreen, also wenn ich weiß, etwas ist Evergreen-artig, dann versuche ich natürlich auch zu überlegen, zu was kann das ranken und dann versuche ich das natürlich auch entsprechend hinzubekommen. Es gibt aber viele Sachen und für mich ist auch ein Blog oft eine Verlängerung meiner Social-Media-Kommunikation oder die Landing-Pages, die Basis dafür. Und da mache ich Sachen, die sind einfach nur für eine gewisse Zeit Relevanz oder sind so Below-the-Line-Kommunikation, dass ich die gar nicht ranken möchte, weil es, wenn ich sage, das ist gut für meine Facebook-Seite oder ich möchte da mal ein Thema anstoßen etc., aber ich möchte damit nicht dauerhaft gefunden werden, weil ich dafür kein, also wenn jemand, der es sucht, nicht das zentrale Offer habe.
Ja.
Zum Beispiel.
Ja.
Ist aber in meiner Kommunikationsstrategie trotzdem sehr gut reinpasst. Also ich sage halt, es muss nicht alles SEO sein. Und wenn das halt der Fall ist, dann sei halt, dann braucht ihr auch, mach ob dir auch überhaupt keine Gedanken um die Optimierung. Nur vermerkt ihr das halt auch nicht, dass irgendwann der nächste SEO-Berater kommt und sagt, guck mal, da sind ganz viele Sachen, wo noch Potenzial ist, oder habt ihr nicht richtig gearbeitet. Also ich finde, man sollte bewusst entscheiden, das ist kein SEO, das ist SEO, soll man halt auch irgendwo mal kurz reinschreiben. Damit man sich sozusagen das Ganze auch merkt. Wenn es SEO ist, sollte man es halt richtig machen und wenn nicht, sollte man es halt auch wirklich gleich gar nicht machen, weil so halbes SEO bringt halt gar nichts, dann kann man gleich ganz, spart halt Zeit und erreicht die andere Thema vollumfänglich.
Ja, bitte, ein halbes SEO wird immer ein bisschen schwierig. Ja.
So, aber was sind denn so für dich jetzt so Potenziale, die man generell in so einem Blog abfeuern kann?
Ja, also die haben ja schon angefangen drüber zu reden, sage ich mal, diese Informations-Keywords, wenn jemand was sucht, sage ich mal, der vielleicht in der Customer Journey noch ganz am Anfang steht. Das berühmte Beispiel halt, was ist SEO, sage ich mal. Das ist natürlich viele, sage ich mal, so Nischenbetreiber, sage ich mal, die vielleicht jetzt nicht gerade die Zielgruppe ist, etc. Aber es wird halt gesucht. Und dann kannst du vielleicht jemanden abholen und sagen, hey, das ist Suchmaschinenoptimierung, das muss das und das gemacht werden, damit ich die Zielgruppe weiß, okay, ich bin vielleicht noch ganz am Anfang der Customer Journey, aber okay, das ist dieses SEO-Gedöns, das scheint schon was Komplexes zu sein. Und du kannst das immer weiterziehen. Es wird auch gesucht, was kostet SEO zum Beispiel. Und dann kann man den Leuten zeigen, hey, SEO kostet das und das. Okay, scheint doch ein bisschen teurer zu sein. Oder es scheint vielleicht ein Budget zu sein, dass man vielleicht sagt, hey, die Marketingverantwortliche, die zuerst SEO selbst machen wollte, okay, vielleicht können wir uns doch die Agentur leisten. Ja, also das ist diese ganzen Informations-Keywords, die kann man einfach wunderbar abgreifen im Blog, finde ich jetzt zumindest.
Absolut.
Ja.
Bin ich bei. Ich finde es auch ganz schön, wenn man sagt, ich habe zum Beispiel Landingpages. Die sollen ja per se etwas kürzer sein. Auf so einer Landingpage, wo auch mit Conversion-Element, da schreibe ich mich jetzt ja nicht zu Tode. Mhm. Es kann aber sein, gerade wenn ich dann so Listen habe wie Check, 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 und die Leute sagen dann diese Sachen, die in den Listen stehen, nix. Also man sagt, was ist denn jetzt das? Wenn man durch mal sagen kann, du hier übrigens, wir arbeiten so und so und unsere komplette Arbeitsweise haben wir hier hinten nochmal beschrieben. Also sozusagen ergänzende Content zu den Landingpages, wo man einfach Themen beschreibt. Und für die Leute, die sagen, du, ich weiß alles, was das ist, du passt, ich kaufe bei dir ein, Haken dran, deswegen ist sie kurz und prägnant. Mhm. Für alle, die aber sagen, oh, könnte spannend sein, aber was ist denn ein Audit?
Was ist das
eigentlich? Denn, ja? Kann man das an anderer Stelle nochmal vollumfänglich beschreiben? Das Schöne ist dann, es macht dann auch Sinn, so etwas sozusagen dann auch zu ranken, weil ich kriege das natürlich viel besser gerankt. Das war ein Problem, dass dann die langbeschreibenden Seiten meistens besser ranken als die kurze Landingpage. Ja. Was dann wiederum spricht, warum SEO sich sehr gut ergänzen kann, weil das SEO kann ich dann auf die eine schicken und das andere rankt halt das andere. Mhm. Was auch für mich zwei Zielgruppen sind, was durchaus Usability-mäßig auch Sinn machen kann. Das zweite Thema ist aber, wenn man dann halt solche langen Texte hat, sollte man immer, und das sehe ich im Blogs regelmäßig, ich habe wahnsinnig viel Text, der Kram rankt gut und es gibt kein Conversion-Element drauf. Bestenfalls in der Marginalspalte, also das ist sozusagen in der rechten Spalte, die man mobile gar nicht sieht, weil der ganz am Ende ja geschoben wird, hat man dann so, du übrigens, wir haben ja auch eine Kontaktperson, du kannst mich anrufen, aber das ist immer die gleiche Troller, die dich da ankreist oder Trollo, also egal, also männlich, weiblich, weißt du, am besten noch mit so einem Headset auf und grinst dich an. Und sagt, bei Fragen rufen Sie uns an, und das ist wieder das Regel der räumlichen Nähe. Etwas, was in der Spalte ist, am besten mit dem Strich ab, ist weg vom Content. Das Auge geht da nicht rüber. Mhm. Und ich habe auch keine Motivation, da anzurufen, weil ich weiß nicht, ob die Dame die richtige ist, um mir zu dem, was ich da lese, sinnvoll Auskunft geben zu können. Noch weiß ich, ob es irgendein konkretes Offer gibt, was dazu beschrieben wird. Und das sehen wir halt regelmäßig, dass man sagt, du, ich habe da Traffic in dem Bereich. Der konvertiert aber extrem schlecht. Also weil es auch einfach keine Möglichkeit gibt. Also ich habe ein konkretes wieder zurück, also ich habe jetzt so eine Beschreibung zu etwas, Ergänzung zu meiner Landingpage, da kann ich bei diesem beschreibenden Artikel natürlich sagen, du übrigens, das Ganze, was wir hier beschrieben haben, kannst du natürlich auch selber machen, wenn es dir aber zu viel ist oder du den anderen haben möchtest, ruf uns an, wir machen dir ein konkretes Angebot, was genau diesen ganzen Kram behält. Kannst uns direkt anrufen oder da hinten ist eine Landingpage, die nochmal sagt, was da in Summe ist und Pricing etc. Wie auch immer. Und diese Konversionselemente sollte man natürlich einbinden und natürlich auch sinnvoll messen. Also mache ich dann jetzt noch ein Männchen, benenne ich jemanden konkret oder mache ich es lieber allgemein? Beschreibe ich es ein bisschen länger? Wo mache ich es denn im Content? Mache ich es nur am Ende, weil ich immer den besten Platz finde? Aber wenn ich feststelle, die Leute gehen so nach zwei Drittel, weil sie wo verstanden schon raus, mache ich es nochmal in die... Also das ist für mich eine Aufgabe, Konversionselemente in Blogs einzuführen, weil einfach nur Schwall ins All, auch wenn er gut rankt und ich wahnsinnig viel Traffic habe, ist halt dann erstmal nur Traffic.
Ja, wenn er nicht konvertiert, ist das sehr, sehr schade. Also was wir oft gesagt bekommen, wenn halt jemand anruft, sage ich mal, eure Blogartikel sieht man ja relativ oft im Internet. Also irgendwie, das ist nicht so, dass jemand einmal auf den Blogartikel geht und sofort sagt, geil, muss ich buchen, sondern die kommen mehrmals auf die Webseite drauf. Und irgendwann fällt die Entscheidung, okay, jetzt brauchen wir das und das. Aber ich war doch mal damals auf der Webseite. Was auch gut, das ist jetzt etwas weg von SEO, was natürlich auch gut beim Blog funktioniert, ist Newsletter-Adressen einzusammeln. Ja.
Absolut, also, bin ich bei dir, absolut.
Newsletter-Adressen würde ich nicht einsammeln auf der Leistungsseite, das wäre ein bisschen kontraproduktiv, ja. Aber auf der Blog-Seite, bevor gar nichts passiert, versuche ich die News, die E-Mail-Adresse zu mir zu schnappen und die nicht zu nerven, aber vielleicht ab und zu mal ein kleines Update zu schicken und da sich vielleicht immer wieder ein Spiel reinzubringen, sage ich mal.
Ja, bin ich absolut bei dir, macht absolut Sinn mit den Newsletter-Adressen. Kannst ja auch andere Themen, also gerade wenn du dann auch nochmal sagst, also ich liebe ja auch so kleine Plugins, also so, es gibt ja diese so, gerade bei WordPress so Plugins, die wie so ein Mini-Ad-Server sind, wo du deine Eigenwerbung zum Beispiel drin hast. Aber wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt hier irgendwie 8 Artikel zum Thema X und ich mache jetzt einen Workshop demnächst zu dem Thema, warum das nicht irgendwo anzeige, kommt ja sonst keiner drauf, dass du das gerade machst. Weißt du, warum nicht in den, also nicht in jedem, das finde ich dann immer total Banane, sondern in denen, die man halt eben konkret dazu hat. Was für wiederum Grund ist für eine sinnvolle Verschlagworte, damit du die targeten kannst intern, macht absolut Sinn und sollte man tun und macht die Thematik halt einfach auch besser und voller, also ist einfach was Sinnvolles.
Wir hatten mal einen Kunden, wo es dann auch hieß, Blog macht auf jeden Fall Sinn, weiterführende Informationen zu liefern, Informationskeywords etc. Und ich kriege immer so ein bisschen eine Herzattacke, sage ich mal, wenn das dann heißt, ja, wir schreiben die Texte selbst. Ja, ist okay, ist gut, wenn da Kapazitäten vorhanden sind in der Firma, gar kein Problem. Und aber häufig ist es so, dass dann der Praktikant dann abends dann irgendwie noch gezwungen wird, Artikel zu schreiben, hält sich nicht ans Briefing, was er von uns bekommen hat. Und statt eines informierenden Blogartikels kommt dann die reine Werbewüste. Und das finde ich dann auch wieder total blöd. Ja, also wenn du ein Informationskeyword bedienen willst, sag ich mal, da kommt aber die reine Werbewüste, wird das Teil in der Regel auch nicht so gut ranken.
Ja. Nee, gar nicht. Also es geht, also erstens eine Eigenwerbung, die passend ist. Ich würde jetzt definitiv nicht sagen, lass uns dann irgendwie AdSense draufschmeißen oder irgendwas, wenn es ein Unternehmenssinn hat, weil das ist natürlich verschwendetes Geld. Ja. Die 3,20 Euro, die man da irgendwie bekommen kann. und es geht um wirklich relevante Hinweise auf die eigene Sache und da hat eben auch das Durchmessen. Also kommt's an, wird's angenommen, wird's nicht angenommen. Weil wenn es nicht angenommen wird, kann ich es halt rausnehmen und ein anderes Offer reinmachen. An welcher Stelle ist es gut und natürlich nicht überstressen, aber trotzdem versuchen, etwas an der Stelle zu sagen. Ich glaube, das nimmt einen keiner übel. Wie gesagt, wenn man es überzieht, bin ich bei dir. Deswegen muss man das halt eben durchmessen. Ich würde auch mit immer dezent anfangen und stückchenweise mich sozusagen hocharbeiten. Das macht sozusagen im Sinn. Was ich noch sehr spannend finde, ist, was wir auch teilweise machen, ist, wenn man irgendwie selber ein Thema setzt, also der muss jetzt kein großes Volumen sein, also wir haben leider Gottes, komme ich viel weniger dazu, oder wir alle hier irgendetwas zu tun, weil dann doch irgendwie die Buchungssituation ist einfach nicht hell, ist ja eigentlich schön, okay. Aber nichtsdestotrotz ist einfach das Thema, dass, wenn wir jetzt sagen, wir haben mal die Zeit, und ich bin auf irgendeiner Konferenz, oder in dem Fall war Stefan auf einer Konferenz und hat halt erzählt etwas zum Thema SEO-Maintenance und hat dazu halt eben auch erzählt, wie man einfach mit sowas wie Testomato seine Webseite im Realtime-Monitoring hat und sieht, wenn etwas technisch kaputt geht. Und das halt instantan. Und wie man das einrichtet. Und dann haben wir gesagt, okay, wir setzen das Thema einfach, also Testomato für SEO einsetzen. Also haben wir natürlich das Ganze nochmal als Artikel geschrieben, weil ich möchte natürlich, wenn man so ein Thema setzt und man weiß, man setzt das und irgendjemand recherchiert dann danach, dann möchte ich halt auch gut gefunden werden.
Ja.
Weil wir haben das Thema halt gesetzt und da ist halt auch sonst. Es geht auch sehr schnell, weil das Thema hat ja sonst gar keiner. Also man hat eben null Konkurrenz.
Ja.
Das geht dann halt wirklich sehr einfach. Man hat auch sehr wenig Volumen, es hat nicht viel, aber die Leute, die das dann so kommen, ja aufgrund dessen, dass wir die dazu gebracht haben zu suchen, also die beschäftigen sich ja gerade mit uns und dann sollen sie sich halt auch uns wiederfinden. Sozusagen. Ja. Weil gerade bei einer Konferenz, wenn da 400 Leute sitzen, merken die sich ja eher den Inhalt, als welche Company das vorträgt. Also die können jetzt nicht unbedingt, vielleicht nicht jeder nach uns suchen oder so, sondern funktioniert. Das funktioniert an der Stelle auch recht gut. Genau wie, dass ich sage, auch so kleine Hinweise in der Autorenbox, dass man nicht sagt, du, hallo, ich bin XYZ, bin so groß, ist meine Schuhgröße, ich habe irgendwann mal studiert und war auch schon mal Pizza essen, sondern dass man dann sagt, hör mal, du, ich stehe für die Themenbereiche an, übrigens stehe auch gerne für Interviews und Anfragen total zur Verfügung, habe ich vielleicht hier reingeschrieben. Ich kriege dazu Interviews-Anfragen, weil Leute das sehen und sagen, huch, ich darf den offensichtlich anschreiben. Also Leute haben ja erstmal, manchen haben ja auch erstmal viele eine Hemmschwelle, wenn du jetzt nicht Hardcore-Vertriebler bist, fremde Leute anzusprechen. Und wenn du sagst, du kannst mich ansprechen, dann nimmst du die halt weg.
Ja, dann nimmst du diese Angst oder du bringst die Leute erst mal auf die Idee, halt, ach, der wäre ja Interviewpartner. Dann musst du irgendwie da hinleiten, die Besucher, sage ich mal.
Genau.
Muss ich aber auch zu unserer Schande gestehen, dass wir das auch nicht so intensiv machen. Also wir haben, wie gesagt, die in der rechten Sidebar so einen kleinen Handlungsaufforderung, was natürlich mobile nicht angezeigt wird. Sehr geil. Nicht. Oh, ist gerade Rauschen. Okay, ist weg. Okay. Hörst du mich noch?
Ja, ich höre dich super.
Okay, sorry. Das ist halt auch so eine Sache. Also, wenn wir jetzt mal kurz weggehen vom Blog, auch im Podcast ist immer die Frage, hey, im Podcast sagt man ja eigentlich auch nicht, ach, by the way, buch mich jetzt zu dem Thema. Also es gibt ja auch Blogs, die haben ja Werbeblöcke drin. Was ich aber persönlich sage, Werbeblock, kann man den nicht überspringen. Also im Podcast Werbung zu hören, das ist immer so eine Sache. Also wo wir auch gerade überlegen, sollen wir es einbauen oder nicht, wird es ja auch, sage ich mal, eine gewisse Reichweite aufbauen mit dem Podcast, aber auch den Leuten sagen, hey, zu dem Thema stehe ich zu deiner Verfügung. Das hätten wir damals bei Markus Höfner besprechen können. Das ist eigentlich zu schade, dass das jetzt, ich hoffe mal, das wird nochmal stattfinden. Das ist eigentlich ein interessantes Thema. Werbung im Podcast.
Ja. Absolut, aber da hatten wir doch einen, egal. Okay. Machen wir gleich mal Anschluss nochmal so unter uns.
Gerne.
Genau. Also, jetzt haben wir also etwas gefunden und haben Themen gefunden, die funktionieren, haben Keyword-Recherche gemacht. So, jetzt haben wir natürlich das Problem der Informationsarchitektur, dass ja der Linkgraf nicht fokussiert ist.
Ja.
Weil die Sachen wandern ins Archiv durch und damit sind sie ja erstmal weg. Ja. Und wenn man mal so eine Verteilung auf den Blog legt, also Anzahl der Zugriffe auf Artikel versus interner PageRank, dann sieht man meistens, dass man so ein paar Sachen hat, die haben wesentlich mehr Zugriffe, als der interne Verlinkung rechtfertigt. Mhm. Und dann ist natürlich und andere, die sind extrem stark verlinkt, haben aber kaum Zugriffe und dann sieht man natürlich so ein reines mathematisches Optimierungspotenzial. Was macht ihr dann?
Ja, also erstmal gucken, dein Hasswort, diese Pillar-Pages, ja. Ich habe jetzt Rahmenartikel reingeschrieben, ja.
Sehr gut
aufgepasst. Natürlich Übersichtsseiten. Also was wir jetzt im Speziellen aufgefallen ist, ich glaub, stimmen uns hoffentlich viele zu, dass diese Kategorieseiten, diese WordPress-Kategorieseiten, die unfassbar starr sind, also vor ein paar Jahren konnte man nicht mal seinen eigenen HTML-Gedöns reinquetschen, das ging einfach nicht. Ich glaube, aktuell geht das jetzt seit einem Jahr oder seit zwei, keine Ahnung. Die sind halt unfassbar starr, diese Kategorieseiten bei WordPress. Da werden einfach die Artikel runtergeklatscht, du kannst da zwar einstellen, wie viele Artikel auf einmal angezeigt werden, aber sonst kannst du nichts verändern, sage ich mal. Du musst schon in den Seitenquelltext reingehen und da hart reincoden alles. Und da hat sich eigentlich relativ, also für uns, diese Rahmenartikel haben sich da gelohnt. Also was wir auch bei Kunden sagen, hey, du hast so ein Übersichtsthema, ist jetzt, ihr könnt es nicht mehr hören, ich weiß, aber was ist SEO? Ja, und von dieser was ist SEO-Übersichtsseite, die du von mir aus irgendwo, ja, im Footer vielleicht nicht, aber vielleicht im Menü unter Lernen, es kommt auf die Webseite drauf an. Manchmal passt es im Footer, manchmal im Menü, manchmal auch in beiden. Verlinkst du diese Übersichtsseiten und von diesen Übersichtsseiten verlinkst du weiter zu passenden Themen. Also was ist SEO, ist die Übersichtsseite und weiter geht's dann, was kostet SEO oder was ist ein Audit, was sind SEO-Experten, die man kennen muss, etc. Ja, also dass man halt einfach, sag ich mal, die Hierarchie möglichst flach hält und dass man von Übersichtsseiten möglichst schnell zu weiterführenden Informationen kommt. Habe ich das halbwegs verständlich erklärt?
Ja, finde ich sehr gut. Absolut okay. Passend. Ich finde es sehr verständlich.
Okay.
ist auch wesentlich halt einfacher, als ich es erklärt hätte, deswegen muss es gut sein.
Danke dir. Ist halt immer die Frage, wo verlinkt man das Gedöns? Ja, also viele Kunden sagen dann, Menü lenkt zu sehr ab, da will ich eigentlich meine Leistung verkaufen. Im Footer wird es schnell übersehen. Ja, es ist immer so ein Kampf, sage ich mal, so ein Krampf auch mehr. Wo verlinke ich das Gedöns? Ja.
Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde es ja so toll. Ich liebe das Wort. Ich bin ja absoluter Freund von Gedöns und bist ja der erste Mensch, der jetzt auch regelmäßig verwendet, den ich jetzt so getroffen habe. sollten gemeinsam irgendwie einen Podcast machen, das Gedöns oder so.
Sehr, sehr gerne. Wer ist auch dabei? Ja.
Genau, finde ich super. Cool. Nee, so. Jetzt habe ich natürlich mal sozusagen ein bisschen aufgeräumt, hat man vorhin schon ein bisschen rausgenommen nach dem Motto hier Screaming Frog und alles, was irgendwie nicht performt sozusagen, erstmal depublizieren. Also man kann ja später gucken, ob man den Content wiederverwendet, den man anders arrangiert oder wo anderen Content ergänzt, aber sozusagen depublizieren, sag extra nicht löschen, weil wenn es weg ist, vielleicht hätte ich doch nochmal gebraucht für was anderes, also depublizieren, dann ist es für Google gelöscht, das reicht mir ja. Aber was mache ich dann? Also jetzt steht mein Content so vor sich hin. Was kommt als nächstes?
Also was wir halt immer machen, natürlich schauen, wie entwickeln sich da die Rankings. Also gibt es Artikel, sage ich mal, oder neben den Rankings, wie entwickelt sich eigentlich der Traffic? Das ist natürlich eigentlich das Hauptelement. Wie entwickelt sich der Traffic? Oder bei Seiten, bei Artikeln, die vielleicht schon ein bisschen älter sind, die laufen natürlich immer Gefahr, nicht nur up-to-date zu sein. Also so ein Trend von 2009 interessiert im Jahr 2019 niemand mehr. Ja. Und solche Artikel natürlich über den Content Audit erstmal entsorgen. Aber wenn das noch Artikel sind, die performen, sage ich mal, die Traffic bekommen, dann muss ich natürlich auch irgendwann mal erneuern, dass ich sage, hey, die Trends 2009, mache ich die Trends 2019 raus. Also lass die URL vielleicht bestehen, mach daraus was Aktuelles. Ja. Bei uns auf dem Blog sehen wir es halt oft so, dass Artikel, die vielleicht früher gut performt haben, aber dann hat sich so viel geändert wieder in diesen SEO-Gedöns, wollte ich schon wieder sagen, ich lasse es jetzt mal einfach. die musst du ja regelmäßig updaten. Die ganzen Artikel, das ist eigentlich nicht, du drückst nicht einmal den Publisher, den Veröffentlichen-Button, sondern du musst eigentlich permanent hinten dran sein und schauen, hey, wie entwickelt sich das? Du hast ja Konkurrenz. Ja, also in vielen Nischen oder vielen Branchen, wo du unterwegs bist, wirst du wahrscheinlich nicht der Einzige sein, der einen Blog hat. Und wenn dann eine halbwegs kluge, wollte ich schon sagen, aber eine Agentur dahinter steht, die auch mal diese Content-Schiene fährt, die wird dann auch den Kunden sagen, hey, in deinem Blog kannst du diese Informations-Keywords abgrasen und schon hast du halt Konkurrenz, sage ich mal, mit denen du dich immer wieder konkurrieren musst. Und wenn deren Artikel aktueller sind, neuer sind, besser sind, dann wirst du halt auch mal knallhart überholt und verlierst dementsprechend Traffic. Also immer dieses Updaten, immer dranbleiben, immer schauen, hey, was kann ich noch erneuern, was kann ich vielleicht doch wieder entsorgen, was war früher cool, was war früher interessant, ist heute vielleicht schon wieder alter Hut. Ja? Und das ist halt, da steckt wahnsinnig viel Arbeit drin. Also oft ist es ja so, hey, dass gesagt wird auch von Kundenseite, ja, wir öffnen jetzt hier ein paar Artikel und dann werden wir für und ewig gut ranken und Traffic ziehen, hoffentlich. Und das ist dann immer so eine Sache, ja. Da musst du dranbleiben. Da musst du die Rankings tracken, den Traffic tracken. Da musst du schauen, was passiert. Natürlich, wenn du eine Stufe höher gehst, entstehen da Conversion und die wichtigsten Artikel, wo dann natürlich auch Conversion entstehen. Das sind natürlich die heiligen Kühe, sage ich mal. Ja. Und da hast du schauen, dass sie weiter oben bleiben, dass sie weiterhin gut funktionieren, dass sie vielleicht noch besser funktionieren. Das ist eigentlich never-ending story. Ja.
Absolut. Also das ganze Thema, und auch das wird ja oft vergessen, dass man einfach Zeit damit auseinandersetzt, dass man Sachen aktuell hält, ausbaut, unter Umständen teilt, weil das Thema größer wird und dass man dann auf zwei verteilen kann. Also das ganze Thema Content, Contentpflege ist ein wirklich sehr, 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 sehr spannendes. Da bin ich ja so ein bisschen geknickt, also was von der Search-Konsole, dass die so schmal ist. Also die ist ja schmal.
Ja. Also
irgendwie, ich habe ja viel breiteren Monitor, als diese Search-Konsole schmal ist. Und wenn du dann sagst einfach, weil es ist ja eigentlich für den Aufgabe genau der richtige Report, so zeig mir irgendwie, vergleich die letzten drei Monate mit den drei Monaten davor oder letzten Monat mit denen davor. Und dann zeig mir mal die Werte an. Also das Problem ist, sobald du mehr als zwei Werte anklickst, kriegst du die nicht mehr unten angezeigt. Dann nimmt er nur einen. Und den anderen hast du oben in der Grafik, aber unten die Werte nicht mehr ausgegeben, weil die nicht mehr reinpassen von der Breite. Wo ich sage, Kinders, mein Monitor ist breiter, was soll der Scheiß? das Zweite, was sehr ärgerlich ist, die werfen die Differenz nicht aus. Also du siehst dann halt irgendwie 400 Klicks, also Keyword A, 400 Klicks, und jetzt nur noch 100 Klicks, Position vorher 2,1, jetzt 3,8. Wenn du so etwas siehst, dann siehst du ja, du alterst raus. Also das ist ja klassischerweise, du fängst also klassisch vom Alter ist, du verlierst so stückchenweise Rankings. Und was dann sehr spannend ist, ist natürlich, wenn du sagen kannst, ich hätte gerne diesen Report sortiert nach diesen Deltas. Also nach der Differenz. Also, so, ist aber nicht da. Also wir haben uns das gebaut über die API, weil ich genau diese Differenz spannend finde. Und damit hast du relativ gut, wenn du so einen gewissen Content-Menge im Blick haben möchtest, siehst du, wann Sachen anfangen rauszualtern. Das heißt, du siehst auch genau, wann du wieder sozusagen Hand anlegen solltest. Und das ist wirklich eine sehr spannende und sehr, ich mag immer Sichten, wenn die direkt in den Task münden können, wenn du was siehst. Also du kannst auch draufschauen, du siehst nichts, dann ist einfach nichts passiert, dann hast du auch nichts zu tun. Mhm. Das ist auch eine Erkenntnis, dann brauchst du 2 Sekunden und sagst, ach, nichts zu tun, gut. Aber du siehst halt, wenn du tätig werden musst.
Ja.
Und das wäre eine sehr einfache Sache, die Ansicht direkt so zu machen. In der alten Search Console übrigens wurden die Deltas noch angezeigt, wenn ich mich dunkel erinnere, ist schon so lange her, gell? Aber ich glaube, da wurden die Differenzen sozusagen noch angezeigt. In der neuen ist es nicht. Es ist sehr, sehr, sehr nervig an der Stelle, weil es wirklich hilfreich wäre, sich genau das eben anzuschauen und danach sortieren zu können.
Ja, du kannst solche kleinen Reports, sage ich mal, auch wunderbar über Google Data Studio dir zusammenbauen, beziehungsweise zusammenbauen lassen, wenn du dann einen Technikfreund findest, der dir das bereit ist, sich mit dem Teil auseinanderzusetzen. Arbeitet ihr mit dem Data Studio hier?
Nur bedingt, weil wir sind schon viel länger auf Microsoft Power BI und als Data Studio rauskam, waren wir schon sozusagen mit der Thematik durch, wie wir das machen wollen. Und es ist nun halt, wie soll ich sagen, Data Studio und Power BI ist so wie Google Sheets und Excel, das ist halt ein Riesenunterschied. Also von der Leistungsfähigkeit. Also man kann ja sonst was sagen, oh, Google Sheets sind ganz toll. Ja. Ja, hat aber auch einfach Constraints. Und du hast auch so ein paar Geschichten im Data Studio. Da gibt es übrigens eine sehr, sehr, sehr schöne Präsentation vom Stefan Walscher. Einfach mal Stefan Walscher Data Studio SEO oder GSC suchen im Google, da müsst ihr ranken auf seinen Blog Promoteo. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Stefan, wenn nicht, dann darfst du mich auch gerne das nächste Mal hauen. der sehr schöne Sachen hat. Für Data Studios wirkt beeindruckend cool. Aber allein da drin gibt es schon ein paar Sachen, die in der Präsentation gut aussehen, die im Real Life aber um die Ohren fliegen. Und das ist, wenn du anfängst, dann mit RegEx zu arbeiten, in diesem Data Studio läuft ja auf Google-Rechnern. Mhm. Und du hast natürlich wahrscheinlich irgendwie auch eine Laufzeitbeschränkung der Skripte oder Abfragen, die du da reinstellen kannst. Und wenn es ein bisschen zu komplex ist, kriegst du halt keine Daten mehr zurück.
Ja, dann sag Google nein. Ja.
Genau, und dann und das heißt, ab einer gewissen Datenmenge wird es halt alles ein bisschen, es geht mal oder geht nicht, oder du kommst halt an etwas komplexeren Anfragen, kriegst du nicht mehr hin. Also die Rechenfähigkeit ist halt doch noch eingeschränkt. Da bist du natürlich bei sowas wie Power BI besser. Es ist natürlich so, Power BI ist ein bisschen älter, es ist nicht so fancy.
Mm.
Muss man sagen.
Ist nicht hip,
Ist halt nicht hip, aber ist ein extrem gutes Arbeitswerkzeug und jeder, der Office 365 hat, den kann man das Ding halt auch freigeben. Also ist an der Stelle schon gut. Hat, wie gesagt, andere Constraints.
Ja.
Aber ich finde trotzdem, Data Studio ist eine gute Lösung, gerade so bis, wenn die Datenmenge jetzt nicht exorbitant ist, kommt man damit hin. Und wenn ihr da irgendwie euch reinarbeiten wollt, schaut euch bitte die Präsentation von Stefan Walscher an. Das ist ein sehr, sehr guter Einstieg für, was man für schöne SEO-Dashboards mitbauen kann.
Ja.
Und der hat ja auch den Wege auch, soweit es in PowerPoint machbar ist, hinreichend erklärt. Aber mit ein bisschen Nachdenken kriegt man die restlichen Sachen da auch noch rein. Also das ist wirklich ein schöner Einstieg, den man da empfehlen kann und auch gleich mit einem schönen Weg in die Tiefe.
Ja, definitiv, definitiv. Also es ist ein nützliches Tool, definitiv. Was ich noch aufgeschrieben hatte, so allgemein, also diese so Content abzudaten oder sag ich mal auf den neueren Stand zu bringen, viele erweitern dann einfach nur den Text um, weiß nicht, vorher war er 500 Wörter, jetzt ist er 1000 Wörter, jetzt ranke, verdammt, jetzt tu es doch endlich, ja. Und das ist auch nicht immer die Lösung. Also einfach nur längere Texte zu schreiben, ist eigentlich nicht Sinn und Zweck. Also ich habe ja eigentlich geschrieben jetzt hier so kurz wie möglich, so lang wie nötig, dass man einfach schaut, hey, was will der User haben? Will er jetzt kurz, quick and dirty, einfach auf deine Webseite drauf, kurz wissen, worum es geht und dann ist er wieder glücklich? Oder ist es irgendwas Komplexes, was ich vielleicht vorher viel zu kurz erklärt habe oder überhaupt gar nicht weiterführend erklärt habe? Oder ist es irgendetwas, was wirklich ja kurz und prägnant erklärt werden kann?
Genau. Das ist auch sehr wichtig. Da mag ich ja Termlabs ganz gerne, wenn er so einen Text reinschmeißt, dann sagt er dir ja auch, wie viele unique Wörter im Text sind. Und wenn das halt dann nur so 10, 20% sind, dann weißt du laberst. Also das ist halt wahnsinnig viele Fulls und Laberscore, weißt du, also das ist halt, das siehst du relativ schnell, also das ist so eine Kennzahl, wenn du direkt siehst, okay, hier hat einer vor sich hingelabert, da gab es halt irgendwie von der Textredaktion den Auftrag, schreib halt 4000 Wörter zum Thema X. Mhm. So, und dann kommt halt Labern raus und das ist dann halt wirklich sehr beliebig, vor allem wenn du dann nochmal dir, was er auch macht, der macht ja dann so eine TF-IDF-Berechnung für jeden einzelnen Absatz, also wenn du für jede H2, kannst du sagen für H2 oder H3-Ebene, und wenn du dann dir anschaust für so einen Absatz den TF-IDF-Wert, für jeden einzelnen, und du siehst, die Worte sind beliebig in den Absätzen, dann hat der einzelne Absatz in sich keine Aussage. Normalerweise hast du nämlich in jedem Absatz ein eigenes Wort, was vorne rausspringt, und die mitgehenden 5 stärksten Wörter sind eigentlich andere als im nächsten Absatz. Mhm. Ja. Und wenn das nicht der Fall ist, dann siehst du, dass da zwar irgendwie Überschriften drin sind, aber eigentlich keine Struktur im Content, weil du eben nicht feststellen kannst, weil das Thema nicht statistisch erheben kannst. Also? Und dann hast du kein Thema. Das ist kein, so, also das macht an der Stelle sehr viel Spaß. Nutzt ihr Termlabs?
Wir haben es mal benutzt, aber wir müssen es noch mal besorgen. Also aktuell haben wir es jetzt nicht. Aber den Begriff Laberscore, den glaube ich, den müssen wir uns patentieren lassen. Das ist sehr, sehr gut. Also das
So, ansonsten aber, was ich auch gerne genutzt, also was ich noch nicht so gerne benutzt habe, immer wenn ich auf meiner Shortlist steht, aber ich viel Gutes von gehört habe, gibt's auch beim Kai Spriestersbach einen Artikel zum Test dazu, ist dieses Texter-Tool vom Gidon hier bei uns ja auch.
Die Wortliga.
Genau, exakt.
Das benutzen wir sogar.
Das ist, der macht ja auch schön und sagt hier, guck mal, voll viel Gedöns drin und irgendwie aussagebefreite Absätze und so.
Dem Letzten hat er ein Video gepostet, hab keine Angst vor Füllwörtern. Da war ich eigentlich kurz erleichtert, ja. Also.
Genau, ja. Also. Das sollte man nicht tun, das liest dann auch wirklich keiner. Ich sage, ab einer gewissen Länge musst du den auch auflockern. Also für mich, also Content ist ja ganz wichtig, heißt halt einfach nicht Textwüsten, das will halt auch keiner haben, sondern da gehören natürlich entsprechende Visualisierung. Ich sage extra nicht Bilder, sondern Visualisierung, es können Bilder sein. Wenn du sagst Bilder, dann macht die Leute halt hier geschüttelte Hände rein, dort laufende Menschen und hier einen, der seinen Koffer trägt, das hat halt einfach keinen Sinn. Sondern entweder müssen die dazu passen oder es können ja auch Abbildungen sein, es können Visualisierungen sein, es kann ein Schaubild eines Ablaufs sein. Oder ähnliches rein oder Videos etc. Ich finde ja die ganzen Langseiten dort von Diebscher und Pracht, der ja hier auch sehr gut gemacht an der Stelle, das ist so ein schöner Best Case, den man sich anstellen kann, weil dann halt der lange Content eben nicht langweilig wird, sondern halt eben dazu passt und da muss man sich halt einfach mit auseinandersetzen, dass das Ganze noch irgendwie aussieht und Lust macht zum Lesen. Also da muss einen schon reinziehen, sonst braucht man die Menge nicht zu schreiben. Und dann merkt man schon, wenn das alles Aufgabe ist, dann komme ich über eine gewisse Menge zum Thema nicht hin, weil dann merke ich, jetzt wird es einfach für mich unspannend.
Ja.
Und dann wird es für den Leser auch unspannend.
Was man immer wieder sieht, wenn man so, weiß nicht, mit Mouseflow oder Hotjar mal so ein paar User-Sessions aufnimmt, und dann irgendwie so ein bisschen, nicht gedemütigt, wie heißt das Wort, ein bisschen traurig ist, sage ich mal, wenn man sieht, wie sich die User verhalten auf der eigenen Website oder auf Kundenwebsites. Also viele scannen ja erstmal, sage ich mal, den Text, nicht alle, aber die scrollen erstmal komplett knüppelhart durch, wo ich immer denke, ja, du kannst doch so, in so einer Geschwindigkeit kann keiner lesen, aber scheinbar viele gehen erstmal so Zwischenüberschriften durch, lesen vielleicht zuerst das Fazit oder entscheiden anhand der Optik, gebe ich mir jetzt den Scheiß, gebe ich mir 10.000 Wörter oder nicht? Und wenn du eine Textwüste hast, werden sehr, sehr viele sagen, ne, gebe ich mir nicht. Warum? Ja, warum? Da scheint sich jemand keine Mühe zu geben, Content, sage ich mal, auch optisch, sage ich mal, aufzubereiten.
Absolut. Nee, also das gehört definitiv dazu an der Stelle.
Ja.
Genau. Cool.
Also nächster Step war ja so Content bekannt machen. Also viele bloggen vor sich hin, sage ich mal. Also wenn Kunden hast du jetzt dazu gebracht, sage ich mal, die Informations-Keywords abzugrasen, abzugreifen. Das ist auch alles schön, alles für SEO super. Was aber auch halt in unserem speziellen Fall, in unserem Blog uns sehr, sehr weitergebracht hat, aber natürlich auch bei diversen Kunden-Websites, wo wir es angewendet haben. Man kann nie eine Garantie geben. Aber wenn du halt so einen geilen Scheiß machst, dann kann das Ganze nochmal ganz andere Ausmaßen annehmen. Also du wirst, sag ich mal, in der Nische vielleicht ein bisschen bekannter, du kriegst Erwähnungen von anderen, du musst halt einen Nerv treffen vielleicht. Ja, was ich gerade eben erwähnt hatte mit dem SEO-Poster, sag ich mal, können auch so viele andere Sachen sein. Also Kreativität spielt da halt eine große Rolle mit. Also wie kannst du zum Beispiel Sachen aufarbeiten, die vielleicht die Zielgruppe erreicht oder neue Zielgruppe erreicht. Wenn du nur vor dich hinschreibst, wirst du vielleicht über Google gut gefunden, aber du wirst, sag ich schon, von anderen Kanälen wahrscheinlich eher wenig bis gar nicht beachtet. Und du kannst halt wahnsinnig viel machen. Ja. Okay, ich sehe immer nur deine Maus, wie die so hin und her scrollt, ja.
Ja, genau, ich bin am überlegen. Wobei ich da schon der Meinung bin, ich habe das ja immer mit unseren Studenten an der Hochschule, dass ich denen sage, also ich versuche wirklich, also es gibt die Möglichkeit, dass du alles zusammenführen kannst. Mhm. Aber es ist gerade am Anfang, wenn man eher noch nicht so firm in den im Thema sind, macht es Sinn, wirklich Content, den Sinn oder die Zielsetzung vom Content zu trennen. Ich sage, ich habe hier einen Content, der soll ranken. Ich habe einen Hintern in Content, der ist dazu da, zum Beispiel, um mich an sich bekannt zu machen. Ja. Also im Sinne von entweder Verlinkung, Erwähnung, Social Media. Ich würde, weil das für mich zwei, ich habe also sozusagen Attraktoren ich habe die Sachen, die ich eigentlich sagen möchte. So, klassischerweise ist natürlich SEO 2020, 18 Experten, 30 Meinung.
So.
Das wird mal gesucht kurzfristig, nämlich zum Jahreswechsel, aber eigentlich kannst du das Ding halt super über Social spielen und vor allem die Leute, die mitschreiben, spielen das ja mit.
Ja, die spielen ja mit. So. Ja.
Das hat dann aber keinen, per se hat der Artikel in sich aber keinen größeren Hintergrund hinsichtlich Ranking.
Ja, klar.
Und das ist natürlich etwas, so wenn du dann noch Glück hast, irgendein Redakteur von irgendeiner Zeitung regt dich auf, dass du da Scheiße schreibst, dann hast du dann natürlich noch mehr Spaß mit der ganzen Sache. Hinsichtlich der Wirkung hatten wir ja alles, glaube ich, 2018 gehabt. Aber das ist natürlich so ein klassischer Attraktor. Und das versuche ich meinen Studenten auch zu bringen. Also versucht das eine von dem anderen erstmal inhaltlich zu trennen, weil das einfacher ist, als alles versuchen, in eins zu bekommen. Dann hast du nämlich erstmal, dann läuft die eine Gruppe in die eine Ideenecke rein, was ist wieder kreativ steht, was kann ich denn machen, was sollte, wenn du dann sagst, was Leute anzieht oder was Leute dazu bringt, meine Sachen mitzuteilen, dann ist natürlich immer solche Sachen an der Stelle gut. Oder es soll ein bisschen lustiger sein, da bist du ein bisschen below the line, da bist du nicht so hardcore drin.
Ja.
Im Thema, wenn du sagst, oh, es soll jetzt irgendwie sachlich sein, es soll ranken, es soll die Leute mitnehmen, es soll informativ sein. Das sind erstmal zwei grundverschiedene Aufgaben. Wenn du irgendwann richtig gut bist, kannst du versuchen, beides in eins zu knallen. Aber es macht oft Sinn, das getrennt zu betrachten. Damit man, also habe ich festgestellt, ist so meine Erfahrung.
Was ich so gemerkt habe, ist, sage ich mal, dass es dann einfacher ist, auf andere Leute zuzugehen. Also wenn du irgendwie mal sowas rausschreist in die Welt, was vielleicht outside the box ist oder nicht nur so ein Standard-SEO-Artikel ist, sage ich mal, jetzt habe ich ein böses Wort gesagt, SEO-Artikel, du kannst viel, viel leichter auf andere Leute zugehen. Also Kooperationen sind dann vielleicht deutlich schneller, weil der andere sieht dann, okay, der Typ schreibt über das und das Thema. Vielleicht hat er ein bisschen Ahnung, vielleicht kann man was zusammen mit dem mal machen. Also im speziellen Fall war jetzt hier Pascal Horn und meine Wenigkeit. Grüße gehen raus an Pascal Horn. Ich denke mir, der eine oder andere kennt den auch ein Blogger aus der SEO-Szene. Und wir haben uns immer wieder, sage ich mal so, gegenseitig kommentiert auf unseren Blogs. Und irgendwann haben wir uns dann mal, ich glaube, auf eine Konferenz getroffen und sie hat uns irgendwie angeschrieben. Und daraus ist dann eine Kooperation entstanden. Also wir haben mal eine Zeit lang einen gemeinsamen Podcast gestartet gehabt. Und daraus sind dann auch Verlinkungen entstanden. Wir haben Gäste eingeladen, wir haben neue Kontakte geknüpft, dort wieder neue Möglichkeiten gehabt. Und das Ganze, das ist wie so ein ganz großes Werk mit mit ganz vielen Zahnrädern, die ineinander greifen. Und das ist Step by Step. Du machst nicht nur einmal einen geilen Content und denkst so, ja, jetzt wird alles besser. Du musst es halt nutzen, um dadurch weitere Schritte herauszuziehen, sage ich mal.
Absolut. Bin ich voll bei dir, macht Sinn. Sind wir, glaube ich, auf einer Linie. So, jetzt hast du noch so zum Abschluss, glaube, damit wir langsam rumkriegen, wir sind bei einer Stunde 30, die armen Leute hier, gell?
Ich hätte eigentlich gehofft, dass wir die 3 Stunden knacken, aber...
wir haben ja noch was anderes vor. Du sagst so, es gibt so ein paar Themen, die dich dann echt so irgendwie kuschelig machen.
Ja, das ist ein bisschen überspitzt jetzt formuliert hier. Was ich nicht so ganz verstehe, Jahreszahlen in der URL. Ich glaube, das war mal zeitlang Standard in WordPress. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch Standard ist, muss mal Standard gestehen. Da hat ein Kunde irgendwann mal seinen Blog aufgesetzt und hat die Permalinks, die Struktur auf Standard gelassen, sind auf Jahreszahlen gesetzt. Und dann hast du halt das Problem, dass dann halt eben Artikel sind, die vielleicht ganz gut performen, aber dann hast du da 2008 stehen. Und das finde ich sehr, sehr unschön. Also das ist einfach nicht schön. Also der User geht auf deine Webseite, sieht in den Snippets schon die URL 2008 und wir haben 2019. Das ist irgendwie nicht so geil. Also und man traut sich dann auch nicht immer direkt, dann die ganze URL-Struktur umzuändern. Und wenn dann tausend von Artikeln da sind, die alle umzuleiten, weiterzuleiten, das Ganze anzugehen, da habe ich immer ein bisschen Bammel davor, auch wenn Google sagt, dass sie mit Weiterleiten ganz toll arbeiten können. Aber was dann letztendlich passiert, also da gehe ich ganz ungerne dran. Ja, und das macht mich das wahnsinnig, wenn ich Jahreszahlen URL sehe.
Ja. Ja, ich glaube, da kommt es aber nicht drüber rum, dass er das irgendwann das glatt sehen muss. Das ist an der
leider. So, ja. nächster Punkt ist, das sieht man so oft, dann hat auch die Webdesign-Agentur gesagt, ja, du willst zu dem Keyword gut gefunden werden, dann schreib ganz viele Blogartikel zu dem Keyword. Nein, also 100 verschiedene Artikel zu schreiben, alle zum gleichen Keyword, und dann zu hoffen, dass Google irgendwas nimmt, um dich dann auf entsprechend zu positionieren, das wird meistens dann auch nicht so gut klappen. Ja, also es ist, wie gesagt, du hast deine Leistungs-Keywords, sage ich mal, deine Leistungsseiten, und der Blog ist halt einfach wunderbar, um, sage ich mal, W-Fragen zu beantworten, Informations-Keywords abzugrasen, aber bitte nicht intern Konkurrenz schaffen. Auch nicht auf gar keinen Fall mit 100 weiteren Artikeln. Ja, also das ist irgendwie so, weiß nicht, 2008 SEO habe ich so das Gefühl, dass man irgendwie halt vor meiner Zeit, dass man da versucht, irgendwie Google weiß zu machen, hey, ich bin relevant zu dem Keyword.
Ja, ja, das war ja 2008, war es ja Bernd Sonnensegel.
Also, okay. Sehr gut.
Jetzt habe ich noch im Sistrix nachzulesen, irgendwo in ihrem Blog über Bernd Sonnensegel. Ja, ist natürlich, geht da zum Glück echt nachgelassen. Ja. Ab und zu kommen noch diese das Akismet ist halt auch gut geworden. Es filtert halt wirklich vieles von diesem automatischen Kram wirklich sehr, sehr gut raus. Mhm. Aber der andere Kram hat auch nachgelassen. Manchmal kommen noch so ein paar Scherzkekse vorbei. Also wenn die einen guten Kommentar geschrieben haben,
ja,
bin ich ja immer so nett und nehme dann einfach den Link raus, lasse den Kommentar aber da.
Ja. Ja, ist doch, ist halt einfach Blog-Kommentare. Ich sag mal so, wenn wir jetzt weggehen von diesen Unternehmensblogs und sagt, hey, du bist wirklich ein ganz, ganz kleiner Blogger. Ja, es gibt so eine Finanzszene, sage ich mal, da gibt's ganz, ganz viele kleine Blogger. Und wenn du da mal drauf gehst, da wird kommentiert wie blöde. Also das ist eine richtige Community, die nutzen die Blog-Funktion noch. Ja, und das ist dann wirklich, dann kann wirklich toller, interessanter Austausch stattfinden. Aber jetzt hier bei uns in der SEO-Szene, sage ich mal, sind die ganzen Blog-Kommentare, wenn da mal welche kommen, meistens nur so, das ist ein interessanter Artikel. Dankeschön. Ach, übrigens, hier ist ein Link zu meinem Artikel. Ja, komisch, dass ich den da nicht freigebe. Das ist echt komisch. Ja. Und das ist dann halt auch einfach, da wird man einfach gaga, die ganzen Blog-Kommentare, die zum Linkaufbau benutzt werden, dass so plump gemacht wird. Das ist dann, ein Blog-Kommentar bringt übrigens auch nichts zum Link-Building, nur mal so ganz nebenbei gesagt. Das ist wirklich Standard, weiß nicht, 2.6, 2.4, I don't know. Ja.
In den Geschichtsbüchern irgendwo steht. Ja.
Wahrscheinlich.
Genau. Absolut. Ansonsten hast du noch das Thema mit dem Outreach.
Ja, das ist immer so was Allgemeines, hat vielleicht jetzt auch, sobald man einen Blog hat oder zum gewissen Themen irgendwie, sag ich mal, rankt, da kommen halt diese englischsprachigen Outreach-E-Mails, aber auch deutschsprachige Outreach-E-Mails, die sich irgendeinen Kurs gekauft haben, wo es dann heißt, hey, schreib einfach mal ganz viele Leute ein und frag nach einer Verlinkung, mach das, die versuchen das dann so clever zu machen, also irgendwann erkennst du dann so ein Schema, so eine Schablone, dass man dann zuerst mal den Blogger selbst lobt und dann auf seinen Artikel eingeht und dann aber die Kurve kriegt und zu seinem eigenen Blog dann rübergeht. Ja, du hast hier einen interessanten Artikel geschrieben. Ach, schau mal, ich habe hier auch was Interessantes. Und wenn ich dann draufgehe und sehe, dass der Artikel dann, ja, also es ist einfach mal gesagt, nicht so geil ist, dann antworten wir auch meistens nicht mehr drauf, weil ansonsten würden wir echt sehr viel Zeit damit verschwenden, auch dauernd da diesen Outreach-E-Mails auch auf Englisch dauernd zu antworten, weil warum soll ich auf einen englischsprachigen Standardblog verlinken, der jetzt nichts Neues, sage ich mal, hat? Und das Schlimme ist, dass in vielen diesen Outreach-Kursen im englischsprachigen Raum heißt es oft, hey, du musst eine Follow-up-E-Mail schreiben. Also sprich, wenn der nicht antwortet, dann schreib am besten noch mal 3-4 weitere E-Mails. Irgendwann wird er dir schon antworten und dann bekommst du ganz sicher den Link. Nein, du bekommst ganz sicher nicht den Link, ja. Es nervt am allermeisten, diese Follow-up-E-Mails. Hey, wollte fragen, ob du meine E-Mail gesehen hast. Ja, habe ich gesehen, aber ich antworte dir nicht aus dem und dem Grund. Also es nervt wahnsinnig aktuell, finde ich zumindest bei uns.
Ich antworte da generell nicht mehr drauf. Also jetzt habe ich schon lange aufgegeben, ist mir einfach
ja.
Zeit zu schade, also das halt irgendwie nervt halt. Ja, vor allem merkst du, die haben, ich meine, das ist halt auch bekloppter Kram, also die schreiben halt einfach, ist irgendwie interessant, aber sagen halt nicht, was interessant, also du siehst halt, ist es auch von vornherein schon automatisiert, weil sie natürlich nichts gelesen haben.
Ja,
es ist... dementsprechend kannst du das direkt sozusagen rausnehmen. Ist nervig.
Das ist mega nervig. Ich meine, wenn du irgendwie so Kooperationen starten möchtest, was auch völlig legitim ist, dann also finde ich jetzt zumindest, dass man die Leute erstmal im echten Leben vielleicht kennenlernt. Also so wie wir uns jetzt kennengelernt haben, sage ich mal. Ich nehme mal gerne Martin Prosi, Grüße gehen raus. Der hat mich damals auf der SMX beim Mittagessen so von der linken Seite irgendwie so angequatscht. Und da habe ich auch gedacht, hey, was will der? Aber schnell gemerkt, dass wir irgendwie auf einer Wellenlänge sind. Und der hat dann irgendwann mal ein neues Projekt gestartet, hat gemeint, hey, kann ich denn bei dir einen Gastartikel schreiben? Und warum sollte ich da Nein sagen? Also es ist ein Kumpel. Und warum soll ich einen Kumpel einen Gefallen ausschlagen? Besonders wenn ich weiß, dass der, wenn der was schreibt, dann schreibt er selbst und es ist geiler Input und geile Insights drin. Ja. Und nicht Follow-ups-E-Mails zu schreiben, ja. Also das ist ganz, ganz schlimm, ja.
Absolut. Nee, bin ich bei dir. Cool. Ja. Ich glaube, dann haben wir das Thema jetzt sozusagen die Lage vollumfänglich besprochen zum Thema Blogs und SEO und warum die meisten schlicht und ergreifend nicht performen. Bleibt noch eine wichtige Frage zu dir. Wo trifft man dich so demnächst? Wenn man sagt, hier, Fabi, cooler Typ, bin selber auch mit dem schnacken und das eine oder andere Bierchen trinken. Wo trifft man dich denn jetzt in nächster Zeit mal so? Außer in Mettmann.
Ja, außer in Mettmann. Ja, ganz schwierig. Also wir sind
ab und zu... Ich meine, Mettmann, finde ich, ist halt, ich krieg immer Hunger, aber Mettmann ist alles Mett. Ja, Entschuldigung, den Gag muss man immer wieder bringen, gell? Das ist ja wie Bielefeld.
Das ist vollkommen okay. Es gibt doch diesen berühmten Film Samba Mettmann, ich denke mal, den kennt auch jeder mit Harpe Kerkeling. Ja, also wir sind häufiger in Düsseldorf unterwegs, da gibt's so Meetups, sage ich mal. Da gibt's ganz viele, sage ich mal, so Networking-Events, wo wir unterwegs sind. Aktuell werde ich wahrscheinlich nächstes Jahr auf der Campings erst wieder sein. Also OMT schaffe ich dieses Jahr nicht. Und sonst ist ja, gibt's viele, SEO Day vielleicht, aber habe ich auch noch keine Tickets gekauft. Ich bin da so faul immer dann und dann verpasse ich das Early Bird und dann denke ich auch, fuck, ja. Deswegen haut mich am besten einfach mal an, schreibt mir eine E-Mail, wenn ihr schnacken wollt. Wir suchen übrigens auch immer wieder Gäste für unseren Podcast, wenn ich mal kurz Mini-Werbung machen darf, sorry dafür.
Immer gerne, die dafür ist ja da, also... macht Sinn. Aber nicht einfach sagen, ich möchte gerne Gast sein, sondern Kinder, ihr müsst auch ein ordentliches Thema mitbringen und wissen, was ihr zu erzählen habt. Keine bekloppten Anfragen.
Ja, genau. Also Vorbereitung wäre immer ganz cool, damit das Gespräch auch relativ smooth läuft, sage ich mal. Und ja, also wir sind online immer alle erreichbar. Facebook edit mich gerne, schreibt mir einfach. Also da werde ich antworten. Solange ihr mir keine Follow-up-E-Mails schickt, werde ich euch antworten, ja.
Absolut, cool. Damit sind wir am Ende. Also vielen Dank, dass du da warst an euch Hörer. Ich hoffe, euch hat das ganze Thema gefallen. Ja. Kommentiert bitte, wie immer, irgendwie, am Blog macht's eh keiner, ich verstehe Medienbruch, aber ihr könnt uns wirklich gerne auf Facebook anschreiben, auch gerne notfalls mit PN, also wie gesagt, sowohl an Fabi als auch an mich. Ja. Freuen wir uns gerne. Wir sind wirklich dankbar für jede iTunes-Bewertung, die bringt uns nämlich wirklich weiter, das hilft einfach. Und wenn ihr selber auch mal hier Gast sein wollt und ein Thema mitbringt, einfach melden. Wir freuen uns dazu immer sehr gerne. Also Interviews machen immer Spaß. Und Fabian, dir, es hat wirklich Spaß gemacht. Man merkt, dass du auch Podcaster bist. Schön flüssiges Gespräch, einfach weg und rack, zack, sind eine Stunde 40 rum, passt.
Ja, passt super. Ja, danke für die Einladung. Und ja, es war wirklich mega, hat mega Fun gemacht. Ja, definitiv. Ja.
Cool. In diesem Sinne wünschen wir euch alle eine coole Woche und bis dahin. Tschüss.
Mach's gut. Tschüss.
Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog, wir freuen uns über jede Art von Kommentare oder auf unserer Facebook-Seite. Wir beantworten alle Kommentare möglichst zeitnah und vergesst nicht, uns auf iTunes zu bewerten, weil ihr wisst, iTunes ist das Gold des Podcasts. Dementsprechend bitten wir um viele, viele reichliche 5-Sterne-Bewertungen, am besten mit coolen Kommentaren. Danke dafür. Dann hören wir uns in 2 bis 4 Wochen wieder und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet bei dem SEO-Haus. SEO von uns für euch. Und jetzt rank well.